Unsere Themen heute: Grievous vs. Hu Yang. Wer kämpft besser mit vier Schwertern? War das Holdo-Manöver 2.0? Und außerdem die Rückkehr von Sky Guy. Kurz gesagt, wir reden über Ahsoka Folge 3 und 4.
Ihr hört Heir to the Empire, ein Star Wars Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heir to the Empire. Und ja, man mag es kaum glauben, wir sind tatsächlich schon an der Halbzeit angekommen. Wir haben Mitte September, nachdem wir bereits zuvor lange und sehnsüchtig auf die Serie gewartet haben. Und ja, jetzt ist die Hälfte tatsächlich schon vorbei. Über die aktuellen Folgen möchte ich heute reden und ich bin natürlich wieder nicht alleine. Mit mir dabei sind Tom.
Hello.
Und Dennis.
Hallo.
Und ja, bevor ich es komplett vergesse, mein Name ist übrigens Daniel.
Der Mann hat auch einen Namen, genau.
Ja, ich dachte, man kennt mich schon so gut, ich muss es nicht erwähnen, aber ja, vielleicht sollte ich es doch tun, bis ich mich da ein bisschen mehr etabliert habe. Ja,
das
meine
ist,
Frage.
Das ist mir auch passiert. Das ist mir, das werfe ich gerade mal ein. Das ist mir bei den ganzen Folgen Cost Talk auch passiert. Ich habe kein einziges Mal meinen Namen genannt. Ist mir auch egal, die Leute haben es trotzdem gehört.
Ja, wir testen nächstes Mal durch. Jemand anders von uns übernimmt den Cost Talk und dann gucken wir mal, ob die Leute einen Unterschied merken oder ob sie denken, ja, das ist wieder der Dennis da.
Genau.
ja, meine Frage an euch zu Beginn. Ja, wie fühlt ihr euch nach der Halbzeit, nach bereits vier Folgen? Man mag es gar nicht aussprechen. Wir nähern uns irgendwie langsam, aber sicher schon wieder dem Ende.
Ja, ich versuche ja immer jetzt positiver zu werden, deswegen haben wir noch vier Folgen vor uns und ich konzentriere mich lieber darauf. Ich bin total gespannt, wie sie es jetzt noch, also ich habe immer das Gefühl, wie wollen sie das jetzt alles noch zu einem sinnvollen Ende bringen, und bisher hat Dave Filoni und die ganze Crew da das immer geschafft, und ich bin echt gespannt, wie sie es weiter geschrieben haben und was noch auf uns wartet. Ich habe ein bisschen Angst vor einem Cliffhanger, aber sonst nur Vorfreude.
Ja, da geht's mir ähnlich. Also ich habe diese vier Folgen, es waren es ja so gesehen nur drei Wochen, weil wir die ersten zwei Folgen in einer Woche hatten an einem Tag. Aber ich freue mich auf den Rest. Also das hat jetzt so viel Spaß gemacht bisher schon. Es hat mir so viel gute Laune gebracht, so viel Rebels-Momente, aber auch so viel Star-Wars-Momente. Und jetzt hoffe ich einfach, dass es genauso weitergeht und dass wir, also ich hätte auch nichts gegen den Cliffhanger am Ende, wenn wir wissen, es kommt eine zweite Staffel. Also hätte ich überhaupt keinen Schmerz mit. Von daher, ich bin da sehr zufrieden und freue mich.
Ja, mir geht's da ähnlich, vor allem nach der letzten Folge jetzt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir befinden uns hier jetzt so in der klassischen Ruhe vor dem Sturm. Alles lief jetzt so auf diesen Moment hin und jetzt wissen wir irgendwie gar nicht, wie es weitergeht. Keine großartigen neuen Szenen aus Trailern, zumindest keine, die uns groß was verraten, außer dass Thrawn irgendwann mal noch auftaucht. Das wird vielleicht dann der klassische Cliffhanger, so die letzten 10 Sekunden der Serie. Thrawn läuft von der Brücke, guckt in die Kamera und fade to black. Und ja, dann see you again in, keine Ahnung, 3 Jahren, wenn der Autorenstreik irgendwann mal wieder vorbei ist. Aber ja, das wollen wir alle nicht hoffen.
Es gibt aktuell einen Instagram-Post, da steht drin, dass wir von den kommenden Episoden, also 5 bis 8, genau, dass wir von denen bisher nur 9 Sekunden gesehen hätten in den Trailern. Also da kann noch eine ganze Menge passieren. Ob das jetzt so stimmt, ich kann es nicht genau beurteilen, aber dieser Instagram-Post oder da, wo der herkam, die haben schon immer sowas gemacht. Also die waren schon immer sehr, sehr nah am Zeitgefüge dran. Die haben auch ganz früh schon gezeigt, welche Zeiten die einzelnen Folgen haben, also welche Laufzeiten. Von daher glaube ich denen das und das macht mir dann noch mehr Lust.
Ja, die Zeiten von Qui-Gons Noble End, Tom, du hast es bereits letzte Woche, glaube ich, erwähnt, sind eindeutig vorbei, wo man an irgendeinem Musikstück schon erahnen kann, in welche Richtung das es geht. Aber es ist auch, glaube ich, gut für solche Nerds wie uns, die das Internet durchforsten und viel ja Hirnschmalz damit verschwenden, nachzudenken, was da noch alles passiert. Da bin ich immer froh, dass ich gar nicht so viele Möglichkeiten habe, zu gucken, was noch kommt, weil die Versuchung zur dunklen Seite ist dann immer groß. Ja, genau, dann würde ich auch einfach sagen, wir haben heute 2 Folgen zu besprechen und letztes Mal haben wir uns ja so selbst ein wenig verhaspelt, dass wir vielleicht ja manchmal weit ausgeschweift sind, um das heute nicht wieder zu haben, wollen wir einfach mal ja direkt einsteigen mit Folge 3, im Englischen Part 3, Time to Fly, auf Deutsch Teil 3, bereit zum Abflug, geschrieben von Dave Filoni und Regie führte, wie in der Folge davor, auch wieder Steph Green. Und bevor wir jetzt hier komplett einsteigen, meine kurzen Gedanken zum Titel. Und zwar musste ich da direkt an Matrix 4, egal wie man den jetzt so fand, gut oder schlecht, ein Zitat fand ich hier ganz gut. Und zwar sagt da Morpheus zu Neo, it's time to fly, als er ihm die rote Pille anbietet. Und das Zitat soll ja so ein kleiner Callback sein, weil Neo im Prinzip wieder erwachen soll und sich zurückerinnern soll an die Stärke, die in ihm schlummert. Und ich musste da so ein bisschen bei Time to Fly an die Beziehung Sabine und Ahsoka denken, die ihre Meister-Schüler-Beziehung versuchen, wieder aufzubeleben, wieder an sich zu glauben, als Team zu arbeiten und so ja wieder zur alten Stärke zu finden. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen viel reininterpretiert habe und ob das nur ein großer Zufall ist, aber ich wollte den Gedanken auf jeden Fall mal mit euch teilen. Habt ihr auch irgendwelche Gedanken dazu, zu diesem Titel? Weil oft sind die ja ein bisschen mehrdeutig, auch in Star Wars.
Also dein Gedanke, an den habe ich gar nicht gedacht. Also an Matrix 4, ich weiß auch gar nicht, um ehrlich zu sein, wenn ich das letzte Mal überhaupt an Matrix 4 gedacht habe. ist schon ein paar Jahre her, würde ich behaupten. Aber ist ein interessanter Aspekt. Also ich muss gestehen, ich habe bei Time to Fly, also ich glaube, habe auch einfach mich ein bisschen vom Thumbnail aus der Disney Plus Oberfläche dann ein bisschen auch, führen lassen, weil man sieht Shin Hati im Cockpit ihres Raumjägers und ich glaube, ich habe einfach auch dadurch gleich an sowas gedacht. Ne? Time to fly, jetzt geht's los, wir fliegen los. Aber dass da ja vielleicht auch mehr passiert ist, so, ich sag mal, retrospektiv betrachtet, könnte es natürlich auch vielleicht irgendwas mit der Ghost zu tun haben, die zwar jetzt da auch noch nicht losfliegt, aber keine Ahnung. Also ich glaube, wirklich, wirklich Gedanken habe ich mir darüber gar nicht gemacht im Endeffekt.
Ich habe keinerlei Gedanken zu dem Titel. Also ja, also ich assoziiere diese ganze Raumschlacht mit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ja sehr, sehr deutlich gemacht. Oder auch mit Episode 4, da weiß man ja, wo die Inspiration für die Raumschlachten herkam. Und das fand ich ist hier auch sehr deutlich. Also wenn man diesen Link hat, dann sieht man das einfach. Ansonsten, nee.
Ja, man muss ja auch nicht zu allem irgendwas denken. Nee,
genau, manchmal ist es auch einfach nur ein Titel und da liegt gar nicht so viel Bedeutung dahinter. Auch wenn ich es immer ganz cool finde, wenn sich dann doch ein bisschen mehr dahinter verbirgt. Ja, wenn wir schon gerade dabei sind, Tom, du hast es angesprochen, Callbacks zu Episode 4. Also ich fand, die Folge war ja wirklich ein Fest für jemanden wie mich, der gerade noch mit der OT so aufgewachsen ist und für den das so der erste Bezugspunkt zu Star Wars war. Wir sehen in der Folge Sabine, wie sie mit Hu Yang hier trainiert, ganz in General Grievous-Manier. Ich wusste nicht, dass er solche coolen Kampfschwert-Lehrer-Modi eingebaut hat. Falls es in Clone Wars vorkam, kann ich mich wirklich nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube, das war das erste Mal, dass sowas hier vorkam und ich fand es halt richtig, richtig cool, diese Callbacks zu Samurai-Schwertkämpfern und auch wenn mir jetzt diese Worte, diese verschiedenen Posen da nichts gesagt haben, hat sich das für mich so sehr aus dem Schwertkampf, aus dem echten Leben angefühlt. Ich musste direkt an Kill Bill denken und an Hattori Hanzo, den großen Schwertmeister. Wie ging es euch damit?
Ja, ich habe direkt, also in dem Moment, wo Hu Yang die 4 Holo-Lichtschwerter da in der Hand hält, war für mich erstmal ganz klar, okay, das ist eine Grievous-Anspielung und die fand ich ziemlich stark. Ich glaube, du hast recht. Ich habe auch keine Erinnerung daran, dass wir ihn jemals in irgendeiner Form haben kämpfen sehen oder in irgendeiner Form halt mit Trainingsschwertern simulieren haben sehen. Aber das war auch gar nicht notwendig. Und selbst, also wenn es das wirklich was Neues ist, dann hat es mein Universum oder meinen Gedanken zu dem Universum einfach nochmal wirklich schön erweitert, weil das macht ja auch Sinn. Der Kerl ist seit mehreren 100.000 Jahren am Leben und ist da, oder am Leben ist, existieren und ist quasi für alle für alle kleinen Jedi-Padawane zuständig gewesen, deren Lichtschwerter zusammenzubauen. Das haben wir auch in der letzten Folge ja schon auch gesehen, dass er auch in der Datenbank seine Lichtschwerter oder die ganzen Lichtschwerter gesammelt hat. Und das jetzt so zu erweitern, ihm dann auch so einen Kampftrainingsmodus zu geben, fand ich großartig. Und auch seine Art, wie er dort mit Sabine kommuniziert, ihr auch immer wieder klar macht, ja, das war schon in Ordnung, aber du bist halt nicht gut. Ja, das fand ich ganz toll.
Ja, mir ist die Parallele zu Grievous ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Ich habe gesehen, dass da zwei Menschen trainieren. Ich glaube, da könnte man wieder eine Parallele zu Episode 4 rein interpretieren oder so. Aber auch das war mir ein bisschen zu weit weg. Ich habe das einfach nicht so gesehen. Ich fand auch ganz ehrlich, das war jetzt nicht schlecht. Die Serie nimmt sich an der Stelle einfach ein bisschen Zeit, was ich tendenziell auch eher gut finde, bevor man das Pacing zu hoch hat, dass man sich einfach Zeit nimmt, um was auszuerzählen. Ich finde das völlig in Ordnung. Aber ich habe da jetzt nicht so die Clone Wars Links gesehen und so. Und ja, also ich habe es mir gerne angeschaut, aber habe da keine Höhepunkte für mich festmachen können.
Ich fand ganz gut, dass tatsächlich wir zum ersten Mal in Live-Action wirklich auf so Schwertposen und solche Dinge eingehen. Also ich bin da jetzt auch nicht so belesen und kenne mich mit den verschiedenen Lichtschwertkampftechniken, die es da alle gibt, vor allem aus den Legends beziehungsweise dem alten EU gar nicht so aus. Ich weiß, da gibt's viele Leute, die wissen genau, ja, Obi-Wan kämpft jetzt in dieser Position und Qui-Gon hat diese und Mace Windu benutzt da wiederum eine andere. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was genau davon überhaupt noch im Kanon ist, aber ich fand es irgendwie schön mal zu sehen, dass es hier eine Art Training gibt, weil bisher war es in Live-Action ja oftmals einfach so, ja, wir sehen zum Beispiel in Episode 4 Luke, wie er das Lichtschwert kriegt von seinem Vater, also beziehungsweise von Obi-Wan, der ihm das Lichtschwert seines Vaters gibt. Er setzt es eigentlich gar nicht wirklich ein. Und nach dem Training bei Yoda, wo er aber eigentlich nur damit beschäftigt ist, durch den Wald zu rennen und irgendwelche Machtübungen zu machen und so, sehen wir auf einmal, wie er schon ja tatsächlich irgendeine Art Kampfstil für sich entwickelt hat. Und auch in den Prequels wird zwar eher schon drauf eingegangen, wir sehen ein paar Jünglinge, die da mit Yoda in Episode 2 ein bisschen Schwerttraining machen und so, aber so richtig auf diese Schwertlehren, Samurai-Lehren, die jetzt hier in Ahsoka vorkommen, wurde noch nie eingegangen, auch in den Sequels. Rey bekommt da halt das Schwert und irgendwie ja ihre naturgegebene Affinität für die Macht bringt sie irgendwie schon dazu, dass sie dann direkt hier relativ gut sich mit dem Schwert behaupten kann. Da fand ich das eigentlich total cool, weil ich mit sowas überhaupt nicht gerechnet hätte. Das war so das Hauptding, was ich aus der Szene für mich da rausziehe, dass das wirklich mal gezeigt wird, okay, man muss nicht nur Jedi sein, okay, Macht, Schwert in die Hand und los geht's, sondern es gehört schon ein bisschen was dazu, vor allem wenn man wie Sabine wenig bis gar nicht, wie auch immer, tatsächlich machtaffin ist, da ist Fleiß und Disziplin der Weg zum Ziel.
Ja, wobei ich aber hier sagen würde, dass wir haben ja in Rebels die Schwerttrainingseinheiten zwischen Sabine und Kanan gesehen und Sabine ist eine Mandalorianerin, Sabine kann kämpfen. Und ich glaube, hier ging es einfach nur darum, das Ganze ein bisschen zu verfeinern. Wir sehen ja auch am Ende die Auswertung, die Hu Yang dann ihr noch entgegengibt und sagt, naja, das war schon irgendwie in Ordnung. Ja, aber ich finde das gerade ganz spannend. Also Tom, du sagst, das hat dir da nicht so viel gegeben. Ich glaube, es ist halt für jetzt fürs einmal Zuschauen ist das mit Sicherheit etwas, wo man sagt, ja, okay, da passiert noch gar nicht so die Masse. Aber das ist etwas, was für den zukünftigen Kanon mit Sicherheit relevant sein kann, dass man jetzt einfach hier, so wie es Daniel das auch anspricht, so diese Schwertkampfkunst nochmal ganz anders da interpretieren kann. Ich hoffe das natürlich. Ich meine, wir haben viele Schwerthaltungen, die man einfach schon kennt. Diese typische Haltung von Obi-Wan Kenobi. Und dann haben wir auch Qui-Gon Jinn, der seine typische Haltung hat. Und auch Anakin hat eine eigene Haltung. Ich denke, das wird da vielleicht jetzt einfach nicht wirklich das Hauptthema sein, aber wir sehen halt einfach, wie sich sowas entwickeln kann, wie sich so ein Schwertkampf entwickeln kann und warum machen sie das? Einfach, glaube ich, zu zeigen, hey, um einfach Sabine nochmal reinzuwirken. Ich sag's mal ganz grob, die Arme hat halt so viele Kenntnisse da drin. Und wenn man diese Vergleichsstriche dann sieht auf seinen, oder diese Zielstriche auf seinem Hologramm, ja, dann hat sie ja doch auch die meiste Zeit echt daneben getroffen. Und wahrscheinlich würde eine Ahsoka das ganz, ganz anders machen. Aber wie gesagt, ich fand das ganz schön. Ich fand auch die Anspielung so schön, als es dann in die nächste Runde ging. Weil das ist ja das, was ja auch noch kommt, dass dann plötzlich der Hu Yang ausgetauscht wurde und dann steht dann plötzlich Ahsoka Sabine gegenüber und sie machen dann so ein bisschen dieser Kampf, den Luke mit dem diesem Trainingsball hatte. Ja, dass sie dann auch die Maske anhat und dann plötzlich im Dunkeln ist und dann ja auch sogar im Wortlaut genau das Gleiche sagt wie Luke, unter dieser Maske kann ich ja gar nichts sehen. Ja, wie soll ich denn da kämpfen? Und das fand ich irgendwie, das fand ich schön. Das hat mir Spaß gemacht. Das hat mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert.
Na, jetzt bin ich doch nochmal einhaken. Und zwar, also mir ist durchaus aufgefallen, diese Parallelen zum Schwertkampf, das schon. Also es gibt, ich weiß es den Fachbegriff nicht, aber es gibt ja diese Schwertkampfübungen, wo man, ich glaube, das sind so dicke Bambusrohre da zerschlägt und dann die Schnitttechnik beurteilen kann und solche Sachen. Und das taucht ja auch später nochmal auf, wo es mir nochmal sehr viel deutlicher aufgefallen ist, wie diese einzelnen Stances, ich glaube, Kame heißen die auf Japanisch, wo man es wirklich plakativ sehen kann. Und das habe ich auch sehr, sehr gefeiert. Was ich sagen wollte vorher ist, ich bin jetzt nicht auf der Couch gesessen und habe gedacht, ha, kenne ich aus Episode 4, super cool. Also das, den Moment hatte ich einfach nicht. Und ich hatte auch nicht so ein Schmunzeln. Ich fand das einfach, ja, okay, ich sehe das Zitat, ich verstehe es, aber ja, es hat jetzt halt nichts Krasses bei mir ausgelöst.
Ja, ist auch gar nicht schlimm. Also ich finde das absolut in Ordnung.
Ja, vielleicht hast du dann einfach auch ein bisschen normaleren Blick, weil ich bin dann ja oft jemand, wenn er so mit Nostalgie und Easter Eggs gelockt wird, dass dann meine Augen aufblitzen und ich dann so auf der Couch sitze und in meine Hände reibe und lache, ich habe das Easter Egg erkannt. manchmal ist es dann auch ja nicht gerade förderlich und da ist es doch gut, wenn wir jemanden haben, der ein bisschen nüchtern auf die ganze Sache draufblicken kann.
Ich habe das schon auch. Also ich freue mich da oft, wenn ich sowas finde oder sowas entdecke in den Serien, auch die Zitate. Ich glaube, das hat man in den letzten Folgen auch gehört. Das waren jetzt keine Zitate immer an Star Wars, aber trotzdem. Aber da hat es einfach nicht gezündet bei mir. Es tut mir sehr leid. Ich hätte mich gefreut, wenn es mehr ankommt. Aber.
Ja, und Dennis, du hast gesagt, Ahsoka und Sabine trainieren dann in Round 2. Und ja, man sieht schon, wie Ahsoka ganz klar ihr aufzeigt, wo ihre Grenzen sind und sie gleichzeitig aber auch irgendwie versucht zu ermutigen, da das Ganze weiterzumachen. Das hat mich sehr stark an Tales of the Jedi erinnert. Da gab es ja explizit noch eine Folge, wo wir gesehen haben, wie Anakin Ahsoka da trainiert im Umgang mit Blasterabwehren. Das Ganze war ja auf einem deutlich höheren Niveau, möchte ich hier mal sagen. Aber von der Art her fand ich es halt auch genau so, dass er immer gesagt hat, weiter und weiter und du musst besser werden. Und wenn sie gesagt hat, sie kann nicht, dann war es immer so, steh auf. Und er hat sie schon dazu gebracht. Und ich finde, man sieht hier deutlich wieder diese Parallelen, dass sie halt versucht, ihr das genauso zu vermitteln. Und bin mir aber auch nicht immer ganz sicher, ob es immer so der richtige Weg ist, weil wir sehen zum Beispiel auch später dann in dem Space Battle, dass es im Prinzip erst dann wirklich funktioniert, als die beiden sich ja aufeinander zubewegen und die Stärken und Schwächen des anderen auch irgendwo akzeptieren und mitplanen. Erst dann gelingt es den beiden, dass sie da ein bisschen besser sind. Und davor hat Ahsoka so krass diese hohen Erwartungen, so nach dem Motto, du musst das und das jetzt so beherrschen, vielleicht weil sie von sich selbst ausgeht oder ja von anderen Jedi, die sie halt quasi kennt und da vielleicht auch immer ein bisschen zu viel erwartet. Und da fand ich das im schönen Kontrast, dass es ja auch anders funktioniert im späteren Verlauf dann. Habt ihr das ähnlich gesehen oder wie denkt ihr da über die Art, wie Ahsoka als Mentorin da auftritt?
Naja, wir haben ja da schon zuletzt drüber gesprochen. Wir wissen ja gar nicht, was im Vorfeld passiert ist. Also uns fehlt ja schon die Information, was ist eigentlich mit Ahsoka und Sabine vor der Ahsoka-Serie und nach Rebels Staffel 4 passiert. Also wie sah dieses ursprüngliche Training aus? Was ist grundsätzlich zwischen den beiden vorgefallen, dass sich ihre Wege getrennt haben? Und vielleicht ist es auch Ahsoka, die jetzt einfach mehr von ihrer Schülerin erwartet, weil sie denkt, naja, du konntest das alles schon mal oder du hast vielleicht viele Dinge schon beherrscht und jetzt bist du eingerostet. Da lasse ich mir gerne die Zeit lasse der Serie gerne die Zeit, mir da einfach nochmal zu zeigen, was ist da eigentlich passiert. Ich hoffe, wir sehen das.
Ja, definitiv. Wenn wir jetzt eh schon das Space Battle angesprochen haben, wollen wir da mal direkt da reingehen oder habt ihr noch irgendwas zu dieser Trainingssequenz?
Nö, zur Trainingssequenz nicht, aber vielleicht gehen wir noch nicht zum Space Battle, weil das ist ja schon viel zu weit. Vielleicht lass uns doch erstmal in die nächste Szene hüpfen. Weil ich muss gestehen, das, was jetzt als nächstes kam, das ist ja wir sehen endlich mal wieder, oder haben wir in den letzten zwei Folgen auch schon immer gehabt, aber wir sehen ganz viele Schiffe im All. Das fand ich ganz großartig. Man sieht A-Wings, wir sehen, ich glaube auch X-Wings waren mit dabei, wir haben eine Mon Calamari-Kreuzer, wir haben eine Nebulon B-Fregatte und auch ganz viele andere, auch Tente 4, das so im Stil von Leias Schiff. Also ich frage mich, was die da machen. Das war so mein erster Gedanke. Warum sind die alle da? Also das wird ja auch nicht erklärt. Sie sammeln sich über einem Planeten, der mir sehr nach Coruscant aussah im ersten Moment, also rein durch die ganzen orangenen Lichter, das viele Dunkel, was den Planeten ziert. Ich habe nicht gesehen, dass es irgendwie anders benannt worden ist, aber das Bild war großartig. Man sieht halt einfach, hier ist viel Geld reingeflossen, hier ist viel passiert. Es sah toll aus und das hat mich einfach glücklich gemacht, so viel Sternschiffe, Raumschiffe, sag, wie du es willst, zu sehen. Und ja, das sieht wirklich gut aus. Also keine billige Qualität.
Ja, definitiv. Also ich habe dir da gerade richtig gerne zugehört und hat's nochmal richtig vor Augen. Also ich bin ja, was Raumschiffe angeht, auch jetzt nicht der größte Experte. Ich kann schon erkennen, okay, hier ist ein Mon Cala-Schiff und das ist jetzt ein alter X-Wing, ein neuerer X-Wing, aber so die ganzen Bezeichnungen habe ich da nicht drauf. Trotzdem ist es wirklich toll, diese Flotte hier einfach ja in ihrer ganzen Schönheit zu sehen, aber du hast die richtige Frage gestellt, was machen die denn über Coruscant allgemein, die Art und Weise, wie die New Republic hier auftritt, lässt schon so einige Fragen offen oder vielleicht auch soll uns das Ganze schon erklären, warum es denn später die First Order scheinbar so leicht hatte, da wieder an Stärke zurückzugewinnen beziehungsweise den Platz des Imperiums einzunehmen. Tolle Optik und ich hoffe, wir sehen da noch einiges mehr.
Das hoffe ich auch.
Darauf hoffe ich nämlich auch noch. Wir haben gerade über Easter Eggs und so geredet. Also das sind auch so Sachen, die mich immer total catchen. Das waren auch neue Schiffe dabei, die wir jetzt so noch nicht gesehen haben. Die haben mich am ehesten noch an diese MC-30 erinnert. In Star Wars Armada gibt es die auch, die im Tabletop. Und waren, glaube ich, nicht dieselben, aber so ähnlich sahen sie aus. Das finde ich auch immer mega cool. Da wünsche ich mir immer mehr so Rogue One-Momente irgendwie, wo dann wirklich mal Raumschlachten sind und so. Also da hoffe ich, kriegen wir noch irgendwas größerformatiges.
Ja, dann ist ja direkt der Wechsel an Bord der Home One. Ich nehme an, sie ist es, also weil wir in der letzten Folge ja auch die Home One hatten, beziehungsweise Basis 1. Ich kann immer noch etwas, worüber ich mich ein bisschen aufrege. Und da muss ich jetzt gleich sagen, ich habe in der letzten Folge, habe ich mich über die Leku von Hera beschwert, dass sie so wenig Kontrast haben, ja? So wie man das aus der Serie kennt. Hier sind sie besser. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie einfach nur der andere Kamerawinkel ist. Hier sieht man sie einmal an der Szene relativ straight von hinten. Da habe ich gesagt, okay, man sieht diesen Kontrast auf den Leku, finde ich besser. Aber das nur eine kleine Randnotiz, weil wichtiger ist ja, was passiert. Weil sie tritt ja vor den Rat der Neuen Republik und redet dort mit einigen wichtigen Menschen, von denen wir zumindest zwei kennen.
Die wichtigste Person, die wir hier sehen, ist vermutlich Mon Mothma. Die wurde ja schon im Trailer angeteased und ich habe mich mega gefreut, sie zu sehen. Man muss auch sagen, Mon Mothma, definitiv, sie hält sich optisch besser, wie zum Beispiel der gute Ben Kenobi. Sie hat sich quasi kaum verändert seit ihrer Zeit in Endor. Also da erstmal Kompliment an sie. Und was ich aber direkt befremdlich fand, war die Art, wie sie ihre Politik, wie sie das Ganze da managt, weil wir sehen in Andor, wie sie da in dieser ausweglosen Lage ist und fast schon als Einzelkämpferin im Senat gegen das Imperium kämpft. Und hier habe ich so das Gefühl, sie ist irgendwie genau wieder an derselben Stelle, wie sie mal gestartet ist. Sie hat jetzt das Amt als Kanzlerin, aber irgendwie so richtig dass sie jetzt was tun kann, hatte ich das Gefühl nicht. Ich weiß nicht, ob da hoffentlich irgendwie noch was kommt, aber für mich war das so sehr schnell, wie sie da alle zusammen Hera abgefertigt haben. Und ich hätte mir da einfach von meinem persönlichen Standpunkt irgendwie gewünscht, dass Mon Mothma da ein bisschen, ja, Hera mehr zur Seite springt. Wir wissen auch aus Rebels, dass die Ghost Crew rund um Hera Mon Mothma da mal das Leben gerettet haben und dass die ein, ja, wirklich wichtiger Baustein waren, der überhaupt zur Gründung der Rebellenallianz geführt hat. Und da war, ja, ich schon ein bisschen, ja, hat einige Fragen bei mir hinterlassen. Die andere wichtige Person, Cassuda Sionos Vater, den haben wir in Animationsform schon gesehen. Ich kann zudem aus der anderen Serie gar nicht so viel sagen. Ich habe vor einer Weile tatsächlich endlich mal angefangen, dieser blinde Fleck bei mir, den nachzuholen und habe jetzt die ersten 6 Folgen, glaube ich, von Star Wars Resistance geguckt. Bin immer noch nicht so richtig an Bord, aber ich finde es besser, wie ich es damals fand. Ich weiß nicht, kann einer von euch mehr zu Senator Xiono das sagen?
Ich kann dir seinen Vornamen nennen, Hamato.
Oh, das ist schon mal gut.
Ja. Aber also ich, du hast jetzt gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, diese Art und Weise, wie Mon Mothma dort ein bisschen, ja, fast schon zurückweicht, wenn es darum geht, Hera zu unterstützen. Aber man muss es, glaube ich, auch an der Stelle einfach so sehen, die haben aus einem Imperium, was von einer Person alleine geführt wurde, haben sie oder versuchen sie wieder ein Regime zu machen, was einfach mehrere Anführer hat. Und das ist ja das, was hier passiert oder das, was wir hier sehen. Das sind die 5 größten Anführer offenbar. Und da kann nicht einer alleine sagen, es ist so. Ich meine, das ist ja, wenn wir in unsere Welt gucken, also oder beziehungsweise in unser Land mal schauen, ist es ja genau das Gleiche. Also man hat zwar eine Regierung, aber es gibt dann trotzdem Opposition, die dann einfach auch dagegenhalten können und wollen. Und das ist im Grunde das, was Hamato Xiono hier jetzt irgendwie so auch darstellt, meines Erachtens nach. Also so wie er gegen Hera schießt, ja, also man muss hier vielleicht einfach ganz kurz sagen, es geht ja darum, dass Hera sagt, hey, da ist eine Gefahr am Horizont und ich wurde angegriffen von imperialen Unterstützern und wir erwarten Grand Admiral Thrawn zurück. Und da ist natürlich erstmal Situation, also man sieht den Schock in Mon Mothmas Augen, aber Hamato Xiono ist ja der sagt, naja, das ist ja eigentlich nur, oder ich gehe davon aus, das ist lediglich dein Plan, jetzt dadurch Ezra Bridger zu finden. Was ja mit Sicherheit auch ein, vielleicht ganz tief im Herzen von Hera auch ein Grund ist, warum sie dem jetzt auch überhaupt so extrem nachgeht. Weil noch ist ja kein Thrawn da. Aber auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, da wurde ich auch so ein bisschen belehrt zuletzt. Also ich habe den Eindruck, er ist da so ein bisschen ein Hardliner, weil er will halt seine Politik durchsetzen, er lässt halt nichts anderes zu. Und ich meine, da ist eine Gefahr am Horizont und wir haben eine Generalin, ja, mit Hera Syndulla, die ganz genau weiß, wann kann ich was machen und wann kann ich was nicht machen? Wie groß ist die Gefahr jetzt wirklich? Sie hat in Kriegen mitgekämpft. Das ist ja auch das, was sie sagt. Also sie nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund und fragt ja auch Hamato Xiono, ob er im Krieg mitgekämpft hat. Und er sagt nein. Und naja, war die Reaktion natürlich relativ, relativ eindeutig. Und man sollte ihr, glaube ich, mehr Vertrauen schenken. Aber seine Art und Weise, wie er ihr über den Mund fährt, habe ich sehr als Hardliner-Art betrachtet. Weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, also ich möchte noch mal ein bisschen zurück wegen Mon Mothma. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wird die in vielen Kanonbüchern, ich weiß jetzt gar nicht mehr was, die Aftermath-Trilogie oder Bloodlines oder wie sie alle heißen, als jemand dargestellt, der abrüsten will. Und zwar unbedingt, weil sie will, dass diese Waffen aus dem Spiel sind und ohne Waffen kein Krieg, so ungefähr. Und da finde ich es schon stimmig, wenn man das betrachtet. Und der Abstand zwischen Endor und jetzt ist ja dann doch relativ groß. Und ich nehme sie da ein bisschen als gemäßigter wahr, als sie jetzt in Endor ist. Und zu den anderen Senatoren, mir kam das eher so vor, als wären das halt 5 Senatoren und weniger irgendwelche Anführer, vielleicht irgendwelche Fraktionschefs oder so. Das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Und im Kontrast dazu eben der Vater von Cass, wie heißt er?
Hamato,
genau. Toller Name, finde ich auch. Also der macht auf mich auch eher den Eindruck, als wäre der ein bisschen in einer, ja nicht Opposition, sondern ja irgendwie ein bisschen, ich möchte jetzt nichts Realpolitisches mit reinbringen, aber schon ein bisschen würde einen anderen Standpunkt vertreten, der jetzt vielleicht nicht so versöhnlich ist. Ja. Und da lassen sich Politiker ja auch in unserer Welt ungern von Leuten reinreden, die wirklich eine Ahnung haben. So. Und von dem her fand ich diese Szene schon ziemlich gut gemacht. Also da, ja, das fand ich schon ziemlich stark. Also vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber das hat durchaus den Eindruck einer recht realen Situation gemacht, wo politische Interessen auf die Meinung eines Generals treffen und so. Und mir kommt das auch so vor, als wäre Hera ganz gut geeignet, um Verteidigungsministerin zu sein, aber sie hat halt nicht die Connections, ne? Und muss sich dann immer mit der Bürokratie rumschlagen und so weiter und so fort. Und fand ich ziemlich stark. Und natürlich, da habe ich dann geschmunzelt und auch laut gelacht, als sie ihm da so hart über den Mund fährt. Und ja, Punkt. Was willst du da noch drauf antworten dann?
Bleibt nicht viel über. Wobei ich interessant finde, dass wenn wir nochmal eine Kurzszene zurück uns denken, bevor Hera diesen Raum betritt, wird sie ja von einem Commander oder was auch immer angesprochen, der ihr dann auch sagt, Xiono ist mit dabei. Und ihr Blick, also ihre Reaktion hat mir gezeigt, so, oh, okay, da brennt's schon zwischen den beiden. Also da muss schon was passiert sein. Ich denke, das wird wahrscheinlich jetzt in der Serie nicht nochmal irgendwie, nicht nochmal ein Thema werden, aber vielleicht nochmal, ich müsste überlegen, in irgendeinem Buch, ob ich es da mal gesehen habe, aber habe jetzt da keine bewussten Erinnerungen dran, aber da muss ja schon was passiert sein, wenn Hamato Xiono auf Hera oder für Hera so einen Eindruck hinterlässt, dass sie dann wirklich so schaut, wie sie geschaut hat, so leicht so, ach du Scheiße, auf den habe ich ja gar keinen Bock. Also so habe ich den Blick zumindest interpretiert. Aber es war eine schöne Szene und wir waren am Bord der Home One, so schön in diesem Konferenzraum, wo ja auch Episode 6 stattgefunden hat. Also als Mon Mothma die Todessternpläne präsentiert hatte, wofür viele Botaner das Leben verloren haben.
Ja, wirklich cool, sie da an Ort und Stelle auch nur als Holo einfach wieder zu sehen. Einen Punkt möchte ich ganz kurz noch ausführen. Ihr habt da alle echt, beide echt gute Argumente gebracht und ich finde auch, dass es die Realpolitik aus unserer Welt gut widerspiegelt. Ich hätte mir da einfach nur gewünscht, wobei wer weiß, was da noch kommt oder was im Hintergrund noch passiert ist, dass, keine Ahnung, Mon Mothma danach Hera zur Seite nimmt in einem Vier-Augen-Gespräch und sagt, okay, schick da einen kleinen Kreuzer und meinetwegen ein paar X-Wings oder ein paar A-Wings, irgendwas, was in einer kleinen Anzahl ist, was wir locker entbehren können. Und es ist ja dann nicht direkt so Kriegserklärung und wir ziehen in die nächste Schlacht, sondern es sollte ja zumindest möglich sein, da mal einfach, ja, wenn sie schon einen Tracker angebracht haben, da jemand loszuschicken und nach dem Rechten zu schauen, einfach im Bezug. Das ist nämlich auch der einzige wirklich große Kritikpunkt bei mir an der Folge, warum Hera nicht offensichtlicher eingeht darauf, dass es sich hier um die gleichen Leute handelt, die in Folge 1 quasi mit Machtkräften den kompletten Gefängnistransporter da gehijackt haben, Morgan Elsbeth befreit haben, dass gleichzeitig noch ein vermutlich ehemaliger Inquisitor mit dabei ist und was sich da einfach tümmeln für Gestalten. Es sind ja jetzt nicht irgendwie nur ein paar Weltraumpiraten oder eine kleinere Bedrohung. Ich finde, da hätte Hera viel offensiver einfach ja noch ihren Standpunkt vertreten sollen. Man weiß ja jetzt auch nicht, inwieweit ist das Ganze sowieso schon klar. Vielleicht gab es da davor sowieso schon eine schriftliche Ausarbeitung. Wir wissen ja nicht, wie das Ganze funktioniert. Und das ist nur nochmal so das Nachgespräch und alle kennen eigentlich die Fakten teilweise schon. Aber das fand ich so ein wenig befremdlich, dass auch Hera da einfach nicht noch ein bisschen offensiver rangeht. Oder war das auch einfach schon, ihr habt es genannt, Xiono, vielleicht wusste sie, das wird sowieso nichts. Und in dem Moment war für sie schon klar, wir müssen das irgendwie anders regeln. Der offizielle Weg macht hier keinen Sinn. Also das waren einfach so meine Gedanken, die ich da auf jeden Fall noch loswerden wollte dazu.
Ja, möglich ist das. Vielleicht erfahren wir es nochmal.
Finde ich auch sehr nachvollziehbar, den Gedanken, den du da hast, weil sie ist ja schon jemand, der sich eigentlich dann auch durchsetzen kann in solchen Situationen. Und ich glaube, die Senatoren sagen dann, ja, Thrawn, ja, natürlich kommt er wieder. Hust, hust und so haben wir schon 100 Mal gehört. Also das, den Eindruck hatte ich da, dass sie diese Warnung nicht zum ersten Mal hören.
Ja, also ich meine, gerade imperiale Reste, wir haben es in der allerersten Folge ja wahrgenommen, gibt es ja noch. Es gibt ja überall noch Imperiale, die sich irgendwo noch, ja, ich sag mal, irgendwo darstellen und dann vielleicht auch versuchen, irgendwas anzugreifen. Also möglich ist ja eine ganze Menge. Was ich viel schöner fand aber als diese Szene, war ja die Szene danach, weil wir sehen, endlich live und in Farbe mit grünen Haaren Jason Syndulla, den Sohn von Hera und Kanan. Und das hat mich wirklich gefreut. Also der kleine Kerl, also ich fand in Rebels sah, ach du Alarm, also habe ich gedacht, der sah echt nicht gut animiert aus. Aber hier ist er wirklich unglaublich gut getroffen, muss ich gestehen, hat mir sehr gut gefallen. Und das ist euch mit Sicherheit auch aufgefallen, aber mir ist es relativ, also wirklich, er kommt ins Bild und ich sehe Kanans Schulterplatte. Die grüne, also zumindest muss ja nicht seine gewesen sein, aber zumindest gehe ich davon aus, dass es seine. Das ist diese gleiche grüne Platte, die auch das Symbol drauf hat, dieses dreizackige Zeichen, was wir, wenn wir zurückdenken an die Rebels-Folge Doom, wo es, also nach dem Tod von Kanan, dort sehen wir einen der Loth-Wölfe und der hat ja auch dieses Zeichen auf der Stirn, was dann offenbar das Zeichen von Kanan ist, ja, weil ich sehe da eine Reinkarnation. Und das fand ich schön. Der kleine Kerl und dann noch Chopper mit dabei und er möchte mit der Macht was machen. Er möchte, Sabine wird jetzt Jedi und er will das ja auch werden. Und das war so schön. Das war wirklich so ein Moment, wo ich gesagt habe, ach toll, guck mal, wunderschön dargestellt. Also auch schauspielerisch hochklassig. Fand ich toll.
Ja, ich hatte auch wirklich einen Ausbruch der Freude einfach schon, weil mir sein Design in Rebels wirklich nicht gefallen hat. Also ich liebe ja Rebels wirklich abgrundtief, aber ich war mit dem Design noch nie so ganz zufrieden. Die grünen Ohren, die er da hatte und wie er da saß, irgendwie hat er mich so ein bisschen an so einen kleinen Kobold oder sowas erinnert. Und da fand ich sein Design hier jetzt schon deutlich angenehmer oder beziehungsweise nicht nur deutlich angenehmer, ich fand es einfach sehr gelungen. Und ja, wie er da steht mit seinem Buddy Chopper und wie er dann meint, ja, Tante Sabine wird jetzt eine Jedi und so. Ich will aber auch ein Jedi sein und ich fand es einfach so schön und gerade wenn man, wie wir alle, Rebels-Fan ist und da weiß, was mit seinem Vater passiert ist, dann ist es echt ja eine schöne und traurige Szene zugleich, wie Hera ihn einfach anschaut. Und in der Folge, muss ich auch echt sagen, hat mir Mary Elizabeth Winstead als Hera wirklich deutlich besser gefallen wie noch zuvor. Gerade die Szene mit ihrem Sohn, die ging mir wirklich ans Herz und da wünsche ich mir wirklich noch mehr von den beiden.
Also das finde ich ist generell super mittlerweile. Mich stört Hera auch gar nicht mehr. Also mich hat es noch nie wirklich gestört, aber wir haben ja gesagt, so optisch ist sie jetzt nicht so hundertprozentig getroffen wie vielleicht die anderen. Und da finde ich, das ist bei mir komplett weg. Also für mich ist das jetzt Hera in Live-Action. Und ja, dass ihr Sohn jetzt auch dabei ist, ich konnte mich gar nicht so richtig an diesen Kobold erinnern. Ich habe es gerade mal kurz gegoogelt nebenbei, aber es erinnert wirklich an Märchenwald. ja, super. Die Platte, die Schulterplatte ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe früher immer gedacht, das ist ein Deathwatch-Teil irgendwie, also von diesen mandalorianischen Deathwatch-Dudes. Mhm. Und ist aber gar nicht so. Ich habe mich dann immer gewundert, warum der so eine Platte hat. Aber ja. Aber cool, das freut mich jetzt wieder. Schade, dass ich das nicht entdeckt habe.
Ich habe es tatsächlich auch nicht gesehen, also du bist nicht alleine. Dennis hat es so selbstverständlich gesagt, mit seinem Adlerauge diese Schulterplatte entdeckt. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, aber ich werde auf jeden Fall nochmal drauf schauen, wenn ich meinen nächsten Rewatch mache. Ja, ansonsten gibt's noch irgendwelche Gedanken rund um die Flotte der Neuen Republik und alles, was wir da sehen.
Nur die Hoffnung, dass sie wiederkommt, dass wir sie nochmal in Action sehen, nicht nur so ja, schön über
große Schlacht am Ende.
Ja, also muss irgendwie sowas halt, das wäre schon ganz cool.
Ja, überraschend wenig Mon Calamari waren dabei, also eigentlich gar keine. Habt ihr welche gesehen? Ich glaube, einmal in der ersten Folge ist einer dabei. Aber
du meinst von der Spezies Mon Calamari?
Ja, ja, genau. Ja, die doch, Schiffe, doch, klar.
Der steht am Anfang, wenn Hera, bevor sie in diesen Konferenzraum geht, ist ein Mon Calamari, steht direkt neben dem Commander, der sie da drauf hinweist. Und der steht auch hinter Hera während dieser Konferenz.
Ja. Okay, na, vielleicht schaue ich die Folge einfach nochmal.
Ich bin auch mal gespannt, ob die beiden da, also direkt die Untergebenen von Hera, oder Untergebenen hört sich so imperial an. Die Offiziere, die an nächster Stelle nach ihr kommen und scheinbar auch sie gut kennen, eng mit ihr zusammenarbeiten, die kommen beide auch in dem Lego-Set der Ghost vor. Und da dachte ich eigentlich, oh, das wird so die neue Crew, mit der Hera dann in der Ghost unterwegs ist. Wir sehen ja schon dann in der nächsten Folge, dass es wohl nicht so ist. Aber Lego hat ja auch nicht immer alles richtig. Im Lego-Set hatte ja auch Jason braune Haare. Da war nicht ansatzweise irgendwas vom Grünstich zu erkennen. Also vielleicht haben sie da auch einfach nur random zwei Figuren, weil es vielleicht dieses eine Promo-Bild gab. Wir wissen es nicht.
Aber du hast einen Trailer genommen einfach. Hier, die zwei sehen cool aus, die können wir nehmen.
Genau, aber gerne immer mehr Mon Calas. Da freue ich mich auch immer drüber. Das ist einfach ja eine tolle Spezies. Und ich liebe auch ihre Raumschiffe, vor allem diese Cockpits mit den Drehstühlen und so weiter. Das ist immer richtig geil anzusehen.
Ja, und außerdem, der weiß doch immer, dass es eine Falle ist. Also Mon Calamari wissen das immer.
Ja. Ja, wenn wir beim Thema Falle sind, dann würde ich sagen, springen wir doch einfach zur von mir vorhin schon erwähnten Raumschlacht. Denn als Ahsoka, Hu Yang und Sabine in ihrem T6-Shuttle sich dem Planet Cetus nähern, bricht irgendwann der Funkkontakt ab und sie sind quasi verschollen irgendwo im Nirgendwo und sind dann direkt auf dem Radar der sehr stark an Zweite Weltkriegskampfflugzeuge angelehnten Abfangjäger, in der wir ja ein paar No-Name-Henchmen inklusive Shin und Marok sehen, die dann die Ghost ins Visier nehmen. Und ja, auch hier wieder, also noch viel stärker kann man Episode 4, glaube ich, gar nicht zitieren. Das war teilweise Kameraeinstellung für Kameraeinstellung genauso. Aber ich habe es wirklich total gefeiert und fand es einfach geil, dass wir solche kleinen Dogfights in Star Wars wieder sehen. Das ist immer was, ja, da geht mir das Herz auf.
Der Einstieg da mit diesen sechs Jägern, die dann folgen. Also ich muss sagen, diese Jäger haben mich an drei Schiffe erinnert, die wir kennen. Also das Cockpit ist zumindest mal auf Shins Jäger reduziert. Shins Cockpit sah aus wie das Bell Bulla Cockpit. Also das ist der Raumjäger von General Grievous, die Solus One.
Ah, stimmt.
Also ja. Das war so, dass das Cockpit hat mich sehr daran erinnert. Dann die Flügel, beziehungsweise außen an den Flügeln waren so nach vorne gehende krallenartige Dinger. Das sah so ein bisschen aus wie bei einem Vulture-Class Droidenfighter. Und diese abgestutzte Nase, die das Schiff hatte, da habe ich direkt gedacht, das ist die Fireball aus Resistance. Also ich weiß nicht, ob ich mir da einfach so viel eingebildet habe, so viel sehen zu müssen, aber ich habe da irgendwie diese drei Schiffe in diesem Jäger gesehen und dachte, könnte natürlich, also zumindest Bell Bullab und Vulture Class könnte natürlich sein, Reste vielleicht auch von Separatistenseite sich irgendwie zu catchen und daraus was Eigenes zu machen. Ich habe noch keine Info, wie diese Jäger wirklich heißen. Also es gibt also noch keine offizielle Info. Das werden wir wahrscheinlich über irgendeinen Visual Guide dann erfahren, wenn die Staffel durch ist. Aber finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und du hast es gerade angesprochen, Daniel, auch die Kameraeinstellungen im Kampf. Ja, da waren viele sehr, sehr ähnlich und sehr, sehr gut auch eingestellt. Und der Kampf an sich fand ich auch toll zu sehen, dass nicht alles sofort funktionieren kann. Man ist halt etwas eingerostet. Man hat lang nicht mehr irgendwie, also man, Ahsoka sagt das zu Sabine, als sie sich beschwert, dass Ahsoka ihre Voreinstellungen am Geschütz quasi gelöscht hätte. Sagt er, also ich habe sie nicht gebraucht. Auch irgendwie cool, ja, zu wissen, hey, guck mal, ich hab keinen Raumkampf machen müssen. Außerdem war ja auch nie jemand da, der hätte hinten sitzen können. Ich weiß nicht, ob Hu Yang das nicht kann, I don't know. Aber dass das halt auch nicht sofort funktioniert hat. Das hat mich auch so ein bisschen an Episode 4 erinnert, dass halt auch ein Luke da sitzt oder auch ein Han, der ja auch im Geschützturm sitzt und auch nicht alles trifft. Es muss ja auch gar nicht sein. Es kann ja auch nicht nur Gewehrfutter sein oder sowas, was da oder Blasterfutter sein, was da irgendwie rumfliegt.
Total, also du bist nicht alleine mit den Schiffen. Du hast mir jetzt alles vorweggenommen. Ich habe genau diese drei Schiffe gesehen, nämlich die Fireball, den Vulture und diesen Belly Rub, wie der Kenner sagt. Und eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, die Shin hat diesen Jedi Starfighter Neuro Dingsbums am Kopf. Ja. Das haben
Anakin auch getragen hat, ja.
Ja, genau. Ja, also für mich wirkt das auch so, als wäre das irgendwie so ein gesalvagedes, zusammengeschustertes Teil. Oder haben die irgendwie einen Restposten von irgendwelchen Teilen aufgekauft, so ein paar Container voll. Ja.
Ja, es war aber auch nicht nur ein starker Callback zu Episode 4. Ich musste auch direkt an, wobei das dann ja wiederum, es ist dann so fast schon Inception-mäßig der Callback des Callbacks. Ich musste an Episode 7 denken, wo es ja auch diese Verfolgungsjagd gibt auf Jakku zwischen dem Millennium Falcon mit Finn und Rey und den TIE Fightern der First Order. Und da gibt's ja ähnliche Moves, dass Finn dann da an der Gunner-Position sitzt und Rey da ein Tauchmanöver, wo sie auf einmal schlagartig nach unten fliegt und so dann Finn quasi die Raumjäger ins Visier nehmen kann. Solche Position haben sie da auch eingenommen und solche Taktiken, und ich liebe einfach immer solche Dinge, wenn im Prinzip der Pilot und der am Geschützturm oder die am Geschützturm sitzt, irgendwie ja so als Team richtig gut zusammenarbeiten und der eine für den anderen mitdenkt und dann immer so diese coolen Dialoge, ja, ein bisschen nach rechts und dann, und da sitze ich auch wirklich immer auf der Couch und jubel mit. Und es war auch, ja, wie schon vorhin gesagt, schön zu sehen, als Team funktionieren Ahsoka und Sabine wirklich gut, vor allem wenn Ahsoka ein bisschen so ihren Dickkopf hinten anstellt und einfach ja mit den, ich würde es nicht mal unbedingt Schwächen nennen, aber vielleicht einfach nicht vorhandenen Fähigkeiten von Sabine das auf sie Rücksicht nimmt und einfach ja versucht, das Ziel zu erreichen und nicht nur, ich muss sie jetzt zur perfekten Padawan ausbilden. Das hat mir echt sehr gut gefallen. Und es hat vor allem auch, finde ich, dafür gesorgt, dass die beiden sich so ein bisschen mehr aufeinander zubewegen. Ich glaube, deswegen war das auch eine wichtige Folge. Sie wurde ja auch von einigen im Internet und auch anderweitig als so ein bisschen als Filler-Folge bezeichnet. Für mich war das wichtig, bevor die Story sich weiterentwickelt, dass wir nochmal zu sehen, okay, die beiden finden wieder ein Stück weit zueinander und es wird einfach so ein bisschen ja auf die zwischenmenschliche Beziehung zwischen den beiden eingegangen, weil das war für mich schon wichtig, auch nochmal zu sehen, gerade aus dem Punkt, weil wir halt einfach nicht wissen, was ist in den Jahren davor passiert, wie war ihre Dynamik davor, was haben sie vielleicht schon für Abenteuer davor erlebt, und hat mir das eigentlich gerade in dem Hinblick ziemlich gut gefallen.
Also was mir noch dazu einfällt, oder wo wir jetzt gerade auch einen Sprung drüber gemacht haben, leider müssten wir eigentlich jetzt nochmal kurz noch eine Szene zurückwechseln. Also
Rewind.
Genau, weil es gab ja eine ganz, ganz wichtige Szene an Bord des Shuttles, und zwar das Gespräch zwischen Ahsoka und Sabine rund um die Machtfähigkeiten, wo wir ja einen ganz, ganz wichtigen Aspekt für Star Wars jetzt neu interpretiert bekommen, und zwar, dass es heißt, hey, die Macht hat jeder von uns, es kann sie halt nur nicht jeder so benutzen, weil es ist halt etwas, was mit Training zu tun hat. Und das ist aber auch wieder eine Anspielung, die wir auf Episode 4 haben, denn Obi-Wan Kenobi sagt es hier auch selbst, die Macht umgibt uns, umhüllt uns, sie füllt uns aus und sie hält die Galaxis zusammen. Das ist ja also, die Macht ist schon immer ein Konstrukt, was jeder nutzen hätte können, wenn er das nur trainiert hätte. Ja, so habe ich das zumindest jetzt in dieser Szene aufgenommen. Und was für mich jetzt auch irgendwo so eine klare Erläuterung dafür gibt, warum Sabine denn überhaupt mit der Macht umgehen kann. Vielleicht hat sie nur ganz, ganz kleine Möglichkeit, aber das kann sie trainieren. Wie man ja auch bei Menschen, die nicht mehr gehen können, wo man ja auch Muskeln trainieren kann. Das ist ja im Grunde etwas, was manche können das, manche leider halt nicht. Kommt ja immer drauf an. Aber es ist ja, offenbar ist ja die Macht wie ein Muskel, den man ausbauen kann, um stärker darin zu werden. Manche können das super. Du hast vorhin Rey erwähnt, Daniel, die ja das quasi schon von Anfang an konnte in irgendeiner Form. Luke war ja auch natürlich als Sohn von Anakin Skywalker sehr mächtig in der Macht, ohne dass er es wusste. Aber hier sehen wir plötzlich mal jemanden, der gar nicht mit der Macht irgendwie so stark zu tun hat, also zumindest offenkundig nicht. Und hier wird gesagt, ja, auch du kannst es lernen. Du musst halt trainieren. Du musst konsequent dranbleiben. Das wollte ich jetzt einfach nochmal einschieben, weil das war jetzt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir sonst irgendwie vergessen hätten in der Folge.
Ja, sehr gut, dass du das ansprichst. Es ist wirklich ein wichtiges Thema, was, wo es ja im Fandom auch immer wieder heiße Diskussionen gibt, wer jetzt wie machtstark ist und was ist jetzt wichtiger, Talent oder Training. Und ja, hier wird es einfach nochmal schön gezeigt. Jeder hat die Macht, umgibt alle von uns. Wir müssen uns nur im Prinzip richtig anstrengen und dann können wir sie benutzen. Das heißt jetzt nicht, dass einer, wenn er 100-mal am Tag Force-Push-Übungen macht, dass er dann irgendwann so stark wird wie ein Anakin Skywalker. Aber ich musste da zum Beispiel immer an zum Beispiel Chirrut Imbe in Rogue One denken, der ja ganz klar nicht rumrennt und irgendwelche Jedi-Tricks hat, aber er glaubt einfach so fest an die Macht, die ihn leitet, gerade am Ende da, als er dann auf dieses Schaltpult dazugeht, um quasi den Schalter umzulegen für diese Übertragung. Und da läuft er einfach, der blinde Mönch, mitten in das Feuer rein und immer seine Zitate I'm one with the force and the force is with me, weil er einfach so fest daran glaubt, dass die Macht ihn jetzt hier leitet, dass er seine Schritte immer im richtigen Moment setzt. Und ich glaube, das ist eine gute Analogie für alle Wesen in Star Wars, dass die Macht halt alle umgibt und jeder vielleicht in sich hineinhören muss und dann irgendwie, ja, wenn auch nur wenig oder weniger wie jetzt irgendwelche Jedi, kann er oder sie auch ja connecten zur Macht. Und das finde ich immer schön, dass es weggeht von diesem Kreis der Skywalkers und der Auserwählten. Du hast Rey angesprochen, ich finde es eine tolle Figur, aber es ist auch immer schön mal einfach, dass wir Figuren sehen, ja, denen es halt einfach schwerfällt, diese Dinge zu nutzen und die vielleicht da auch irgendwie strugglen und ja, nicht genau wissen, woran liegt es denn jetzt, dass ich das nicht kann und warum erwartet Ahsoka zum Beispiel von Sabine, dass sie es kann? Das ist auch für mich eine wichtige Frage und ich glaube, da kommen schon noch ein paar spannende Dinge auf uns zu.
Was ich da auch interessant finde in dem Kontext, als George Lucas Star Wars in Dave Filonis Hände gelegt hat, so nenne ich es jetzt mal, hat er ihn ja auch daran erinnert, dass er Geschichten erzählt, die Hoffnung verbreiten und dass immer diese Hoffnung mit drin ist. Und wenn man jetzt mal so in die echte Welt schaut, und dann geht es ja oft drum, was kann ich für mich aus Star Wars rausziehen? Und auch wenn wir jetzt die Macht halt nicht spüren können oder benutzen können, muss es ja nicht heißen, dass sie nicht da ist, so in etwa. Und das fand ich eigentlich auch, finde ich so retrospektiv eigentlich jetzt ganz cool. Dieser Gedanke passt da ganz gut, finde ich.
Ja, und hier auch nochmal ein schönes Zitat aus einem der meistgeliebten Star Wars Filme, Episode 8, in der Luke sagt, die Macht gehört nicht den Jedi, die Macht gehört allen Lebewesen.
Und genau das ist es ja. Genau das ist ja das. Und deshalb habe ich dieses Verständnis nicht dafür gehabt, dass so viele so negativ dass sich dazu geäußert haben, gesagt haben, das darf nicht sein, die darf keine Macht haben, weil die Macht umgibt uns, ja, uns alle. Also das von daher. Aber gut, ich denke, da wird sich ja sicherlich noch was ergeben in irgendeiner Form. Aber wir sollten vielleicht nochmal zurück zum Space Battle kommen, oder?
Genau, ja.
Also zumindest, da kommt ja noch eine Szene, genau, da im Space Battle.
Genau, ich wollte gerade sagen, wir sind noch nicht fertig. Da kommt gleich schon quasi das nächste Zitat aus Episode 4, angelehnt an den ersten Anflug an den Todesstern, wo das berühmte Zitat kommt. Look at that size of that thing. Da muss ich direkt denken, als sie da auf diesen großen Hyperraumring, wie er hier auch genannt wird, anfliegen und da nah ran müssen, weil Hu Yang eben diese Pläne scannen möchte, damit sie halt auch wissen, was für eine Gerätschaft ist denn da vor uns und was haben die denn hier vor. Und das war schon wirklich auch wieder ja ein toller Shot. Und weil wir auch gerade das Teamwork angesprochen haben, wir sehen hier Shin und Morgan Elsbeth, die ganz und gar nicht im Team arbeiten, sondern da wird dann gegen die andere gestichelt, ja, so nach dem Motto, du hast jetzt nicht geschafft, die abzuschießen, jetzt übernehme ich und mach den Job richtig. Und sie befiehlt da, ihre Kanonen vorzubereiten. Und ja, da ist überhaupt kein Teamwork zu erkennen, wie wir es ja oft sehen bei den Antagonisten in Star Wars, dass sie, obwohl sie teilweise auch gleiche Ziele haben, alle immer irgendwie ein bisschen selbstsüchtig sind und einfach, ja, Teamwork ist nicht so denen ihr Ding.
Aber da passiert eine Sache, die ich ganz interessant finde, weil diese Art und Weise, du hast dieses Anstacheln oder dieses Sticheln gerade erwähnt, das finde ich ziemlich mutig von Shin, um ehrlich zu sein, weil sie ja nun mal auch, ich sag mal, im Verhältnis zu Morgan Elsbeth wahrscheinlich so das kleinere Rädchen ist. Aber dass dann Morgan sagt, hier, lass sein, wir übernehmen von hier, und dann die Turbolaser ausgerichtet werden auf Ahsokas Schiff. Das fand ich eine großartige Szene, weil sie einfach, also es hat auch schon ein bisschen diesen Todesstern-Vibe wieder halt mit sich gebracht. Also auch wieder eine Anspielung auf Episode 4. Fand ich toll. Das fand ich auch bildgewaltig, wie dieses Schiff sich bewegt hat, um auszuweichen. Also das war großartig gemacht. Selten so, also in einer TV-Serie oder in einer Serie, selten so gutes Bildmaterial gesehen, muss ich gestehen.
Ja, dem kann ich mich echt anschließen mit den Effekten. Also ich glaube, es gibt aktuell noch eine weitere Serie, die auch Raumschiffe und alles auf so einem krass hohen Niveau hat. Und das ist Foundation auf Apple TV. Und das habe ich schon ein paar Mal eben geguckt, also während ich die erste Staffel geschaut habe, und dachte so für mich, ja, so ein bisschen dieses Plastische, was ich hier habe, hat mir in manchen Star Wars-Szenen, gerade so wie zum Beispiel in Kenobi manchmal, einfach irgendwie gefehlt. Und da bin ich echt froh, dass wir das so haben und dass wir da so eine Hochglanzoptik in der Serie haben. Da könnte sich der ein oder andere Kinofilm, glaube ich, sogar eine Scheibe davon abschneiden, wenn ich da so, ja, ohne jetzt hier Namen zu nennen, gucke, was teilweise dieses Jahr an Sommer-Blockbustern da rauskam. Da bin ich einfach wirklich mal wieder froh, dass Star Wars uns solche Szenen da aufzeigt.
Also mich haben auch diese Turbolaserschüsse wieder extrem an den Zweiten Weltkrieg und irgendwelche Flak-Batterien erinnert. Also so viel dazu nochmal. Wir haben aber auch wieder eine Sache außer Acht gelassen, und zwar eine Szene, die mich auch wieder an Episode 8 erinnert hat. Ich sag nur Mary Poppins. Da geht Ahsoka dann zwar diesmal mit Raumanzug raus und stellt sich da diesen Stuka-Bombern. Und ja, was haltet ihr von der Szene? Wie fandet ihr das so?
Habe ich geliebt. Fand ich so gut. Hat mich so gut unterhalten. Ich habe aber genau gewusst, dass dieser Mary Poppins-Moment, den du jetzt gerade so erwähnt hast, also aus Episode 8, natürlich da im Nachgang in irgendeiner Form thematisiert wird. Aber dieser Moment, dass sie da draus steigt, hat mich an eine Clone Wars-Folge erinnert, in dem nämlich auch Plo Koon, der ja im Ursprung auch Ahsoka entdeckt hat, mit seinen Klonkriegern dort aus dem Schiff steigt. Er hat jetzt natürlich nicht so wie Ahsoka einen Anzug an, weil Plo Koon hat ja durch seine Maske da mehr Vorteile, sag ich mal. Aber das hat mich daran erinnert. Und ich fand es schön, ich fand es gut animiert. Das war auch alleine der Witz, dass sie dann diesen Sprung, so diesen Hechtsprung zur Seite macht, da ein Schiff mit ihrem Lichtschwert zersäbelt. Und dann trotzdem den nötigen Witz noch bei sich hat, zu sagen, na, hast du das Schiff jetzt endlich mal fertig gekriegt, Sabine?
Genau.
Da musste ich dann schon drüber lachen. Und das war so ein typischer Clone Wars Rebels Moment. Da in so einer ernsten Situation trotzdem noch mal einen Lacher reinzubringen. Fand ich toll.
Ich fand das auch echt cool dargestellt, wie sie da auf der Tragfläche steht und dann die Blaster oder ich weiß nicht, wie nennt man das, diese Schüsse halt reflektiert und ableitet. Und dann diesen Flickflack oder, nee, Flickflack ist es nicht, aber dieses Rad schlägt und da diesen Jäger, diese Jägertragfläche abtrennt, fand ich auch cool. Man muss sich da halt auch wieder dran erinnern, es ist halt Fantasy und da darf sowas halt auch sein.
Und es hat mich auch ein bisschen an eine andere Rey-Szene oder an eine andere Episode 9 war es in dem Fall erinnert, wo Rey Kylo Rens TIE Whisper auch mit so einem Hechtsprung oder mit so einem Sprung irgendwie zersäbelt. War nicht 1:1 das gleiche Bild, hat mich aber einfach direkt daran erinnert. Und fand ich auch, also war auch damals im Trailer, dass dieses Bild zu sehen mit Rey, fand ich damals schon cool. Und das war auch im Kino ein tolles Bild. Also da kann man jetzt sagen, was man will, aber diese Szene auf jeden Fall war sehr schön. Und das war jetzt hier in dieser Serie entsprechend für mich auch so.
Ja, also ihr habt eigentlich alles Positive mir schon vorweggenommen dieses Mal, kann mich da auch nur anschließen. Eine Sache möchte ich noch anmerken, und zwar, mir kam direkt so in den Sinn, dass es einfach wieder ja so ein typischer Dave Filoni-Moment ist, weil er immer ja auch erzählt, dass eine der größten Weisheiten, die George Lucas ihm mit auf den Weg gegeben hat, ist dare to be great, also was er in dem Sinne so meint mit, er soll sich halt einfach trauen, auch einfach mal Dinge zu tun, die es vielleicht so vorher noch nicht gab. Und nicht, dass es die vorher noch nicht gab, aber für mich war das immer so eine typische Szene von ein paar Jahren noch. Da wusste man genau, okay, jetzt haben wir Clone Wars oder Rebels und da kommen halt einfach solche Dinge vor. Und in anderen Szenen ist es einfach so, in den Live-Action-Filmen oder Serien hat man oft so, dass sie manchmal so ein bisschen mit gezogener Handbremse gearbeitet haben. Wir bewegen uns jetzt nach und nach, finde ich, in so ein Territorium, wo solche Dinge möglich sind. Aber früher hat man sowas in der Art einfach immer nur gleich den Animationsserien zugeordnet. Und da finde ich es einfach halt schön, dass wir sowas dann jetzt hier auch eben in Live-Action zu sehen bekommen.
Das ist ein mega guter Punkt, weil ich hatte auch sofort den Gedanken, boah, das ist wie in Clone Wars oder das ist wie in Rebels. So, also irgendwie assoziiere ich sowas noch auch mit Animation. Und eigentlich ist es ja eine erfreuliche Sache, dass es jetzt nicht nur gemacht wird, sondern dass es auch möglich ist. Vielleicht wäre es ja früher gar nicht gegangen aus Gründen, da ich bin da nicht so drin, was Effekte und so angeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch auf Probleme gestoßen wäre.
Wenn wir an Episode 4, 5 und 6 und 1, 2, 3 denken, ist es ja genau das, was George Lucas ja im Ursprung gesagt hat, dass er Episode 1 bis 3 ja später machen wollte oder quasi er hat eine Idee gehabt, die er umsetzen wollte, aber dafür war die Technik nicht da. Und ich meine, heute ist die Technik da. Eventuell liegt es auch daran. Also
da waren dann auch die Schwertkampfstile da.
Das sind ja auch so. Ja, genau. Ja.
Also, was ich übrigens auch sau cool finde.
Ja, und wenn wir dann direkt auch vielleicht zur nächsten Szene übergehen. Das ist ja auch wieder mal direkt aus Animation, aus Rebels raus. Wir sehen nicht nur Ahsoka, wie sie auf dem Schiff ist, sondern kaum ist sie wieder drin und Sabine ist am Steuer und sie fliegen da auf die Wolken zu und wir sehen einfach, wie sie die Purgles als Ablenkung benutzen, an den Purgles entlang fliegen und ja, das hat mich total von den Socken gehauen, weil ich einfach, ja, also trotz, dass ich großer Star Wars Rebels Fan bin, fand ich die Purgles immer interessant und cool, aber für mich war das auch so ein Ding, was damals in meinen Gedanken immer nur so der Animation verordnet war. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass sowas wirklich cool aussehen kann in Live-Action, solche Space-Wale. Man muss auch sagen, in Rebels haben sie so schon ein leicht comicartigeres und anderes Design, aber das hier hat mich wirklich also total umgehauen. Das hätte glatt aus so einem Monsterverse-Film hier, Godzilla versus King Kong, Mothra, was auch immer. Ich bin da nicht so drin in dem Universum. Aber daran musste ich wirklich denken, so diese krassen Creatures oder irgendwas, was so aus dem Lovecraft-Universum kommt mit diesen langen Tentakeln da. Und das war echt was Geiles, was wir in Star Wars vielleicht in Live-Action so nur in Solo so ein bisschen gesehen haben. Die Kreatur, vor der sie da abhauen, als sie zum ersten Mal quasi den berühmten Kessel Run da durchführen. Das ist ja auch das erste Mal, dass wir in Live-Action sowas im Weltraum in der Art richtig gesehen haben. Vielleicht abgesehen vom Space-Wurm, der
ich wollte gerade sagen, Empire was ist Strikes mit dem Back, und dem Minox?
Aber einfach in dieser Größe, da könnte ich, glaube ich, eine Stunde lang alleine nur von den Purgles schwärmen und ich hoffe, von denen sehen wir noch mehr.
Also ich hab's euch ja geschrieben, nachdem ich die Folge geschaut habe. Ich hab die ein oder andere Träne vergossen. Ich war glücklich. Es hat mich wirklich glücklich gemacht. Auch die Musik im Hintergrund, die das wirklich sehr gut eingefangen hat. Also auch Kevin Kiner hier wieder in Höchstform gewesen. Und es war einfach ein Moment, in dem ich als Star Wars Fan, als Rebels Fan einfach glücklich wurde, wo ich gesagt habe, ach guck mal, da sind sie jetzt endlich. Und das Ganze bringt mich jetzt hoffentlich einen Schritt näher zu Ezra, zu Thrawn und zu allem, was da jetzt irgendwie auf uns zukommt. Das hat mich wirklich echt, echt gefreut. Aber ich habe noch eine kleine Anekdote für euch oder eine kleines Randnotiz. Sie landen, oder die Purgles sind ja quasi in der Atmosphäre des Planeten Sitos. Und Sitos ist, vermute ich jetzt mal, gar nicht so versehentlich gewählt worden, weil es gibt eine in der griechischen Mythologie gibt es eine Meeresgöttin, die heißt im Deutschen Ketos, im Englischen Sitos. Sitos ist quasi der Name eines Sternbildes, das wird abgeleitet von der Bezeichnung von diverser Seeungeheuer, zum Beispiel auch Wale. Kleine Randnotiz an der Stelle. Also offenbar ist Sitos der Hauptplanet oder der Heimatplanet der Purgles. Also keine Ahnung, ob es so stimmt. Die haben ja quasi keinen wirklichen Heimatplaneten. Die sind ja überall in der Galaxie unterwegs. Aber fand ich das zumindest sehr, sehr schön. Ne? Das wollte ich jetzt mal mit euch teilen.
Erstmal danke für die Anekdote. Das wusste ich nicht, obwohl ich mich sehr für griechische Mythologie eigentlich interessiere. Aber wo das Ding auch nochmal super rund wird, finde ich, ist, später wird nochmal erwähnt, dass man sich bei der Navigation in andere Galaxien an diesen Routen der Purgle orientiert. Und das fand ich dann eigentlich cool zu sehen. Auch wie in Rebels schwimmen sie da im Nebel rum, was ich auch ganz passend fand. Das war mein Moment, wo ich mich total gefreut habe, dass ich die wieder sehe. Ich fand das nämlich in Rebels schon so eine super Sache. Einfach, warum sollten dann nicht Weltraumwale, die Hyperraumsprünge machen können, existieren? Und jetzt in Live-Action, wie sie da aus dem Nebel auftauchen, das war eigentlich der Moment für mich in der Serie. Oder in der, nicht in der Serie, aber zumindest in dieser Folge, wo ich richtig gefeiert habe.
Ich denke auch, von den Purgles werden wir mit Sicherheit noch das ein oder andere sehen, weil wir wissen ja auch, Ezra hat eine Connection zu den Purgles. Wir haben in Tales of the Jedi extra nochmal gesehen, dass auch Ahsoka eine Verbindung zu Tieren hat. Das wurde so vorher auch noch nicht in dem Maß erwähnt. Also wer weiß, wo die Purgles vielleicht noch später unterstützend eingreifen können und unseren Helden da zur Seite stehen können. Im Prinzip nähern wir uns dann auch schon dem Ende der Folge nach dieser Verfolgungsjagd mit den Purgles. Schaffen es Ahsoka, Sabine und Hu Yang, der mittlerweile bewusstlos ist, weil er irgendwie abgeschossen wurde, wo man noch gar nicht wusste, ist er jetzt komplett zerstört oder was ist denn da mit ihm passiert. Schaffen es auf dem Planet in einem schönen roten Waldstück da Not zu landen. Das ist für mich ein Highlight der Folge gewesen, als Hu Yang da quasi seinen Reboot macht und genau in dem Moment, als quasi die komplette Gefahr vorbei ist, da wieder aufwacht und dann noch so fragt, habe ich was verpasst? Und Ahsoka so sinngemäß zu ihm meint oder Sabine, ja, wir sind ein paar Mal knapp dem Tod entkommen und dann meint er, glaube ich, Standard Jedi Protocol oder sowas in der Art, so wie es halt früher in den Klonkriegen und mit den Jedis so war. Und ja, das fand ich einfach richtig genial. Allgemein einfach Hu Yang, kann es immer nur wiederholen, der mit seinem geilen, trockenen Humor, der lockert jede Szene auf und sorgt immer für so ein leichtes Schmunzeln bei mir. Der ist einfach toll.
Was auch noch mir aufgefallen ist, du hast gerade schon angesprochen kurz, dieser rote Ahorn, dieser japanische Ahorn, ist auch wieder was, was ich als sehr stimmig wahrgenommen habe. Also generell die ganze Optik, das ist so für japanophile Menschen wie mich, ist das wirklich ein Fest.
Ganz am Ende der Folge sehen wir dann noch, auch in typischer Samurai-Manier, das könnte auch direkt wieder aus so einem Kurosawa-Film sein, wie Balan Skoll in der Rolle des hier Anführers auf der Klippe. In den alten Samurai-Filmen ist es meistens so eine Art Festung steht und dann seine Henchmen da losschickt, bedrohliche Musik kommt, er blickt in die Kamera und die Folge ist zu Ende. Und ich dachte mir nur, oh mein Gott, wie schnell können 30 Minuten wieder rumgehen? Bitte gebt mir jetzt direkt Zugang zur World Between Worlds. Ich will in die nächste Woche springen. Aber zum Glück sind wir ja in dieser Besprechung heute schon so weit, dass wir auch gleich schon mit der nächsten Folge beginnen können und eigentlich uns den ganzen Ausblick theorisieren und so weiter dieses Mal ersparen können. Und deshalb, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich dann einfach direkt den Hyperraumsprung in die nächste Folge wagen.
Do it.
Dann kommen wir nun zu Episode 4, Part 4, Fallen Jedi oder auf Deutsch Teil 4, Gefallene Jedi. Drehbuch wieder mal von Dave Filoni und Regie hat dieses Mal Peter Ramsey geführt. Den könnte man unter anderem kennen aus der 5. Folge der 3. Staffel Mandalorian, als die Piraten auf Nevarro bekämpft wurden, auch in Mandalorian eine tolle Folge. Und als ich dann wusste, hey, Peter Ramsey ist hier an der Regie, habe ich mich schon definitiv auf ein paar geile Kampfszenen gefreut und wurde nicht enttäuscht. Auch der Titel Fallen Jedi, Gefallene Jedi, kann man auch in vielerlei Hinsicht interpretieren. Wir haben Ahsoka, die sich selbst nicht mehr als Jedi bezeichnet. Wir haben Ahsoka mit ihrer ganzen Crew, die aus lauter ehemaligen Bruchstücken des Jedi-Ordens besteht, sei es Hu Yang, der alte Jedi-Droide, sei es das T6-Shuttle, das früher ja auch von Jedi benutzt wurde in den Klonkriegen und so weiter. Und gleichzeitig haben wir auch Shin und Baylan, die ja auch irgendwie eine Art gefallene Jedi, was auch immer, darstellen. Zumindest bei Baylan Skoll wird ja immer mehr durchblicken lassen, dass er aus dem Jedi-Orden stammt und dann irgendwann seinen eigenen Weg gegangen ist. Gibt's von euch noch hier Anmerkungen zu diesem Titel?
Ja, passt perfekt, was du gesagt hast. Auch Sabine ist ja jemand, der irgendwie keine Jedi, aber dann irgendwie doch eine sein will. Also das ist auch wieder sehr, reimt sich auch sehr alles.
Wenn dann auch wirklich nur nochmal retrospektiv betrachtet, ist das gefallene Jedi nochmal natürlich eine ganz bedeutsame Aussage. Aber das wäre jetzt fies, weil in dem Moment, als ich die Folge gesehen habe, war mir natürlich nicht klar, was passiert. Also, beziehungsweise als ich den Titel gesehen habe. Von daher war auch hier wieder, ich muss gestehen, ich habe in dem Moment eher an Baylan gedacht. Ich hatte gedacht, das wäre so eine Folge mit Baylan im Fokus, weil er nun mal in meinen Augen ein gefallener Jedi ist. Ja, ob man das jetzt so wahrhaben möchte oder nicht, ist egal. Aber das war so mein Gedanke, ja, ob wir jetzt eine reine Baylan-Folge bekommen.
Dann haben wir in dieser Folge ja auch wieder mehrere Handlungsstränge, die ein bisschen parallel laufen. Da würde ich jetzt gern einfach, weil das der Handlungsstrang ist, mit dem wir vielleicht am wenigsten, bei dem es am wenigsten zu erzählen gibt, wäre jetzt einmal der ganze Plot rund um Hera und die New Republic. Wir haben es ja in der letzten Folge schon gesehen, sie stößt da bei Mon Mothma und den anderen Senatoren nicht auf Gehör. Und nach dem Motto, once a rebel, always a rebel, bricht sie auf, schnappt sich da ein paar X-Wing aus dem Phoenix Squadron, ihren Sohn, ihren Druiden und die Ghost und sie brechen in eine Mission auf. Und das war für mich schon der krasse Jubelmoment, die Ghost in real life zu sehen. Das war schon wirklich geil, auch wenn wir es in Rogue One in Miniatur im Hintergrund irgendwo schon gesehen haben. Das war schon geil, oder?
Ja, voll. Ja. Also mir ging es genauso. Du hast jetzt auch wieder mir alles weggequatscht.
Entschuldigung.
Man kennt sie ja aus Rogue One, aber da ist sie halt nur so ein kleiner Punkt. Und jetzt so in Close-Up, mega cool. Und dann sieht man ja den Schnitt ins Cockpit, wo Hera dann neben ihrem Sohn sitzt. Da hatte ich sofort irgendwie Django und Boba auch wieder im Kopf. Also so ein Mutter-Kind-Beziehung im Raumschiff. Sau cool. Also das wäre, ich weiß nicht, als Kind, wenn man Star Wars gelesen hat oder ich Star Wars gelesen habe, dann wollte ich auch immer sowas. Ich wollte dann irgendwie mit meinen Eltern im Raumschiff sitzen und die Galaxis erkunden und das ist doch einfach ein sau cooles Bild gewesen, fand ich.
Das definitiv. Also es war schon hammer, hammer gut. Es hat richtig Spaß gemacht, also alleine diese Bilder zu sehen, dann, also die Ghost, klar, also eure Reaktion war genauso wie meine. Endlich die Ghost, endlich mal ein Groß und nicht nur irgendwo rumstehend, weil wir sehen sie ja in Rogue One auch auf Yavin 4 mal an der Seite stehend, ja, und jetzt aber wirklich mal in Bewegung. Also ich meine, sie hat noch nicht so viel gemacht, aber sie ist halt da, cool. Und auch wie dann Hera dieses Schiff fliegt, ihr kleiner Co-Pilot, der eigene Sohn, ach, das war wunderschön. Ich habe mich gefreut.
Und ich war fest davon überzeugt, dass wir in einem der X-Wings Sepp sehen. Oder dass irgendwo ein U-Wing daherkommt, wo er drin sitzt. Also da hätte ich einen dreistelligen Betrag drauf gewettet.
Das war ein kurzer Moment der Enttäuschung. Also das war so der Moment, als wir dann die einzelnen Cockpits durchgegangen sind und jetzt, doch nicht. Mist.
Ja, der Lassat-Arc kommt dann noch in der letzten Folge oder so.
Ja. Das dachte ich tatsächlich auch so, aber statt Sepp sehen wir quasi die politisch korrekte Version von Cara Dune, genannt Carson Tevor, der vermutlich hier jetzt so die zentrale Figur der vermutlich geplanten Storyline rund um die Rangers of the New Republic einnimmt. Und wir haben hier im Prinzip ähnlich wie Nick Fury bei den Avengers haben wir hier Carson Tevor, das Verbindungsstück, der irgendwie in allen Serienproduktionen im Mandoverse da mal so kurz vorbeischaut und guckt, dass auch alles schön einen Zusammenhang hat. Was ich mich hier in der Szene aber tatsächlich gefragt habe im Nachgang, als ich mir so ein bisschen Gedanken über die Folge gemacht habe, wie ist es jetzt hier eigentlich mit der zeitlichen Einordnung? Weil ich war mir nach den ersten beiden Folgen eigentlich wirklich zu 99% sicher, dass Ahsoka definitiv noch nicht ihren inneren Frieden gefunden hat und noch nicht auf Luke Skywalker in The Book of Boba Fett getroffen ist, weil irgendwie hat es für mich keinen Sinn ergeben zum aktuellen Zeitpunkt. Und dann ist für mich jetzt aber immer weniger unklar, wie spielt es zeitlich, wenn wir jetzt hier Carson Teva haben, der ganz klar schon irgendwie mit der Bedrohung Thrawn, wenn auch nicht direkt, aber er weiß natürlich, warum sie da aufbrechen, konfrontiert ist. Und in Mandalorian sehen wir wieder, wie wir eine scheinbar friedliche Zeit haben. Von Thrawn ist in der Öffentlichkeit oder allgemein bei der New Republic nichts bekannt. Und Carson Teva ist da alleine unterwegs, klärt die Moff Gideon-Verschwörung auf und so weiter und so fort, was wir ja alles aus der dritten Staffel von The Mandalorian kennen, landet dann irgendwann als Mitglied der Adelphi-Basis da auf dieser Raumstation, wo wir eben auch Sepp und Mando und Grogu am Ende dann sehen. Und für mich ist das irgendwie aktuell total unklar, wann denn jetzt genau die Ahsoka-Serie spielt, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, in Mandalorian Staffel 3, da ist nichts von Thrawn bekannt in der Öffentlichkeit und Carson Teva ist da für mich auch schon wieder zu entspannt für das, dass er die Ereignisse aus dieser Folge hier irgendwie schon erlebt hat. Oder korrigiert mich, oder wie sind eure Gedanken da dazu?
Ich bin da maximal verwirrt. Also ich komme da nicht so ganz mit, wo jetzt was spielt. Also was mich immer wieder total irritiert, ist, wie Ahsoka halt drauf ist. Und das ist irgendwie für mich schon ein Indiz, dass sie halt nicht so in sich ruht und da einiges in ihr arbeitet. Und ja, wir kommen ja vielleicht später noch drauf, was zur Änderung dieses Zustands geführt hat. Aber wie sie halt mit Sabine umgeht und auch, dass es dann irgendwie zu passen scheint und endlich lenkt Sabine ein und dann ist die Zusammenarbeit da und dann doch wieder nicht und dann passiert wieder irgendwas. Also ja, also das ist für mich so der einzige Anhaltspunkt, dass es noch vor, also für mich macht es auch den Eindruck, als ob sie Luke da noch nicht getroffen hätte und einfach noch nicht diese Jedi ist, die halt da den Plan hat. Aber ja, wie das jetzt mit Mando und so zusammenpasst, keine Ahnung.
Gut, also ich muss gestehen, dass ja, es ist natürlich richtig, ja, also das ist ganz, ganz schwierig irgendwie einzuordnen. Ich glaube, dass aber Mando Staffel 3 nach diesen Ereignissen spielt. Also jetzt rein aus der Logik, jetzt hast du das Thema angesprochen. Wobei wir müssen ja gar nicht Mando Staffel 3 primär sehen, wir müssen ja The Book of Boba Fett sehen. Weil da war ja die wichtige Szene, in der Ahsoka auf Luke getroffen ist und dort dann ja diese auch ein bisschen gechillter unterwegs war, den Eindruck hat man. Und also da ist halt die Frage, wann spielt The Book of Boba Fett? Ich glaube, alles danach. Also alles jetzt wirklich nach dieser Serie, was ich für den Kanon natürlich manchmal, also gerade wenn es kanonisch, chronologisch irgendwie aufzuarbeiten ist, immer ein bisschen schwierig ist, weil man sich dann da die Frage stellt, hätte man da nicht irgendwie X, Y, Z machen müssen? Aber das muss dazwischen spielen, muss zwischen Mando, klar, also es muss nach Mando Season 2 spielen. Warum? Weil wir in Mando Season 2 das erste Mal auf Ahsoka getroffen sind in Live-Action und auf Morgan Elsbeth und es muss vor The Book of Boba Fett spielen, was ja auch gleichzeitig vor Mando Season 3 spielt.
Okay, ja, dann bin ich schon mal beruhigt, dass ihr da zumindest die gleichen Gedanken habt wie ich. Notieren wir uns mal mit einem fetten Fragezeichen und sind gespannt, ob wir da ja in den nächsten Folgen noch eine Aufklärung bekommen. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass wir es bekommen, weil ich meine, Mando Staffel 3 und Ahsoka sind sehr eng miteinander verbandelt. Da sind ja die gleichen Leute hinter der Kamera am Werk und es wurden ja auch schon die Purgles in Mandalorian angeteased und Thrawn und so weiter. Und ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass in ein paar Wochen wissen wir da einfach auch genau Bescheid, wie die Zeitlinie da aussieht. Ein kleines, ganz cooles Easter Egg, falls ihr es nicht auch schon wusstet, möchte ich hier nochmal für alle teilen. Und zwar ist Brandon Wayne hier als X-Wing-Pilot zu sehen. Und Brandon Wayne ist nicht nur der Enkel von John Wayne, dem legendären Westernheld, sondern er ist eigentlich die Person, die neben Pedro Pascal hauptverantwortlich ist für die Darstellung des Mandalorian. Wir haben Pedro Pascal, der ihm die Stimme leiht und der ihn tatsächlich nur in ganz wenigen Szenen auch in Helm spielt. Meistens synchronisiert er ihn nur, und wenn man eben den Mando ohne Helm sieht, ist es eher immer, wenn wir jemanden sehen mit diesem coolen Mando-Walk und diesen coolen Western-Posen, die man einfach von Mando so kennt, dann ist es ganz klar Brandon Wayne, der ist Stuntman und eben auch Schauspieler und spielt ihn da. Und der dritte, den man natürlich auch nicht unerwähnt lassen darf, ist Latif Crowder. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Er ist auch ein Stuntman und er ist derjenige, den man meistens dann sieht, wenn Mando irgendwelche krassen Nahkampftechniken oder sonstige Sprünge, was auch immer macht, weil er da ganz klar noch mehr in Richtung Stuntman ist. Aber ja, finde ich cool, dass Dave Filoni hier auch einfach wieder Schauspieler nimmt und ähnlich wie schon sich selbst und andere Regisseure, die am Werk hier waren, als X-Wing-Piloten einbaut, ist hier auch Brandon Wayne. Das heißt, wir haben da irgendwann wahrscheinlich mal das komplette Mando-Crew-Squadron, das komplett aus irgendwelchen Regisseuren, Drehbuchautoren und anderen Schauspielern, die man sonst nicht so sieht, besteht. Also das finde ich immer ja, ganz, ganz witzige Easter Eggs, wenn man so wie ich jemand ist, der sich auch immer für Behind-the-Scenes-Zeug interessiert.
Soll ich euch auch nochmal von einem ganz kurzen Easter Egg erzählen, was ich aber auch erst dank dem Internet gesehen habe, ich gebe es offen zu. Und zwar gibt es in der Szene, in der wir uns jetzt mehr oder minder befinden, in der Hera das Cockpit der Ghost betritt, wenn man im richtigen Moment pausiert, sieht man, dass sie quasi auf ihrem Schaltpult ein Bild von Kanan hat. Da muss man im richtigen Moment pausieren, das ist echt schwierig, aber man sieht ein kleines Bild von Kanan. Das finde ich irgendwie, ist ein schönes Easter Egg. Also Minute 10, 34, wer mal rein skippen will, kann man ganz klein, links neben einem rot blinkenden Button sieht man das dann. Oder man googelt einfach nach Kanan in Ahsoka und dann findet man es wahrscheinlich schneller.
Werde ich mir mal anschauen. Danke für dieses schöne Easter Egg. Genau, ich würde auch sagen, dadurch, dass dieser ganze Plot rund um Hera und die Ghost und so weiter ja jetzt nicht so viel Erzählstoff noch liefert, dass wir das schnell abhaken, uns auf die richtig, richtig interessanten Dinge konzentrieren. Wir können hier nur noch mal erwähnen, sie machen sich ja auf den Weg ohne Genehmigung des republikanischen Oberkommandos und ganz in Tradition der Rebellen und machen ihr eigenes Ding. Kommen dann letzten Endes an, als der Plan von Morgan Elsbeth und Co. schon beendet wurde und sie im Prinzip mit ihrem neuen Gefährt, das Eye of Sion, in eine neue Galaxie springen. Ein paar X-Wing-Piloten fallen dem Ganzen zum Opfer, wobei wir jetzt noch nicht abschließend sagen können, zumindest habe ich es nicht erkannt, wer jetzt hier tatsächlich von den Piloten allen überlebt hat oder nicht. Also Carson Teva ist ganz klar noch am Start und alle Insassen der Ghost sind nochmal knapp dem Tode entkommen. Da gab es ein cooles Manöver, ich habe es vorhin schon so betitelt als das Holdo-Manöver 2.0. Es war jetzt nicht ganz so krass, aber ich musste schon irgendwie daran denken und ich fand vor allem den Effekt ziemlich geil, dass wir hier wirklich zu sehen bekommen haben, als diese Generatoren da im Raumschiff aufgeladen sind und dieser Sprung dann stattgefunden hat, dass es einfach ein neuer Effekt war, der gleich suggeriert hat, das ist nicht ein normaler Hyperraumsprung, wie wir ihn schon hunderte Male in Star Wars gesehen haben.
Ja, soundtechnisch war das auch großartig. Definitiv. Also war bildgewaltig und die Tonqualität war auch ganz, ganz toll.
Ich fand das generell eine lustige Szene, was für ein Move das einfach ist, da komplett ja drauf zu scheißen, ob da jetzt ein paar X-Wings im Weg sind und dann einfach durchspringen, fertig aus. Macht man einfach keine Kompromisse.
Das ist genau das, was ja ganz oft Star Wars vorgeworfen wird, dass Star Wars in vielen Belangen nicht endgültig ist. Und die sagen halt, Morgan Elsbeth sagt, hey, flieg einfach durch, komm, mach, los geht's.
Ja, es ist generell in der ganzen Serie, finde ich es cool, dass sie es halt, dass die Guten schaffen es jetzt immer gerade nicht. Also bisher war es immer so, oh, gerade noch den Torpedo abgeschossen, gerade noch die Pläne bekommen, gerade noch die Flucht vom Eisplaneten. So, und hier ist halt, ja, gerade die Pläne verloren, gerade halt nicht geschafft, so irgendwie. Und das finde ich eigentlich mal ganz erfrischend, die Bösen sind immer so einen kleinen Schritt voraus. Und das finde ich hier echt super geschrieben. Also das triggert einen immer und die Serie wiegt einen immer so in Sicherheit und dann, ach ja, und jetzt verstehen sie sich und jetzt wieder doch nicht. Und ah ja, jetzt haben sie es geschafft und das Ding gefunden, sie sind gelandet und dann geht doch wieder irgendwas schief. Also das finde ich erzählerisch, ja, ist es anspruchsvoller, ich weiß es nicht, auf jeden Fall schön zu sehen, also holt mich schon ab.
Vor allem genau zur Hälfte der Staffel so einen, ich sag's mal, Empire Strikes Back Moment, wo die Guten irgendwie am Boden liegen und alles, was sie zuvor hatten, schiefgegangen ist und jetzt heißt's ja Wunden lecken und weiter geht's auf ein neues und wahrscheinlich geht's dann in Richtung Finale, ja, wie wir es halt von Star Wars kennen. Aber es ist immer schön, wenn man auch mal sieht, wie die Guten verlieren und nicht alles vom ersten Mal anschaffen, so wie du es eben erwähnt hast.
Ja, das macht's doch irgendwie glaubwürdiger und generiert halt die Fallhöhe, die ich so gerne sehen möchte. Aber eine Sache muss ich unbedingt noch loswerden. Wir haben jetzt schon mehrfach über irgendwelche Manöver und so gesprochen. Wenn es um Thrawn geht, muss auch irgendwann das Mark Sable kommen.
Ja, das muss definitiv.
Definitiv. Ja. Ich will eine genaue optische Erläuterung, wie das Mark Sable funktioniert, weil so oft ich das Hörspiel schon gehört habe, kapiert habe ich es nicht, aber ich bin halt auch kein Militärstrategie-Genie.
Nicht? Ich dachte, deshalb wärst du hier im Podcast. Ja, ich habe das irgendwie missverstanden, Tom. Oder was denkst du? Wir hatten ihn doch eigentlich nur dazu genommen, weil er so militärisch integer ist.
Ja, der schreibt uns immer die X-Wing-Listen.
Ja. Ja, aber dann kommen wir jetzt vielleicht an der Stelle nochmal zurück zum Start der Folge, weil wir haben ja jetzt gerade diesen ganzen Hera-Plot oder New Republic Hera-Plot quasi abgehandelt. Der Start ist ja auf Sithos, das Schiff ist kaputt offenbar oder hat offenbar mehr Schaden genommen, als man das in der letzten Folge irgendwie wahrgenommen hat. Auf jeden Fall sind sie alle schwer am Reparieren, auch der Huyang ist ja mit dabei. Und ich hab den Eindruck gehabt, dass man jetzt merkt, also Sabine verlässt das Schiff, sie spricht mit Ahsoka und die beiden kommen nicht wirklich auf einen Nenner. Ja, sie haben unterschiedliche Wahrnehmungen, weil Ahsoka würde bewusst darauf verzichten, Ezra zu finden, wenn sie einen Krieg verhindern kann, und Sabine möchte das natürlich. Ich weiß nicht, wie es euch in der Szene oder mit dieser Szene ging, ja, dass wir da gesehen haben, dass die beiden doch so unterschiedlich auch denken, offenbar. Und vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum beide sich irgendwann voneinander getrennt haben.
Also hier finde ich es sehr gut in Szene gesetzt, weil das ja beides keine Fragen sind, die man leicht beantworten kann. Ich glaube, niemand möchte einen liebgewonnenen Freund oder Familienmitglied verlieren und einfach so aufgeben, auch wenn es für das große Ganze das Bessere ist. Auf der anderen Seite kann man auch die Ambitionen von Ahsoka gut nachvollziehen. Sie möchte halt einen weiteren Krieg verhindern, der vielleicht ja, Millionen von Opfern fordern würde. Und das ist natürlich schwierig. Und dass da zwei Meinungen aufeinanderprallen in einer vorbelasteten Beziehung, ja, das wird da extrem gut dargestellt, auch schauspielerisch sehr gut dargestellt, finde ich. Also ich hatte immer den Eindruck, die spielen das nicht nur, sondern das kann man jetzt wirklich anhand der Körperhaltung und der Gesichtsausdrücke und so richtig gut nachvollziehen. Auch, dass da Spannungen herrschen und dass Nervosität da ist und so weiter. Da kommen wir halt genau wieder auf diese Beziehung von den beiden, wo ich dann sage, okay, man hat immer die Hoffnung, raufen sie sich jetzt zusammen, und das gelingt auch immer für kurze Zeit, bis wieder irgendwas passiert, was das Ganze wieder zerstört. Und ja, da passiert jetzt gerade in dieser Folge noch sehr viel, auch sehr, ja, sehr tragende Dinge, kommen wir ja gleich drauf. Aber also ich fand das sehr, sehr nachvollziehbar. Und das tut natürlich auch ein bisschen weh, auch Ahsoka so zu sehen, die ja dann doch irgendwie so ein bisschen wie Anakin ist und eine gewisse Ungeduld mit seinem Schützling hat und zwar eigentlich nur das Beste will, aber sich da ein bisschen verrennt in dieser Sache. Und ja, daneben halt Sabine, die eigentlich eine sehr kompetente Person ist. Die repariert da ein Raumschiff, die kann kämpfen. Und ja, was sie halt nicht kann, ist mit der Macht umgehen. Und ich hatte immer den Eindruck, Ahsoka muss sich da mit so einem, ich sage jetzt das ganz bewusst, mit so einem minderwertigen Material auseinandersetzen, ja, weil halt irgendwie nichts Besseres hergeht, so ungefähr. Und das, finde ich, passt überhaupt nicht zu Sabine, die ist ja eigentlich eine Macherin, ja, und die nimmt auch das Heft in die Hand und auch in ihrer Rolle auf Mandalore und mit ihrer Familie und so, und die hat immer eigentlich Positionen, wo sie aktiv sein muss und kann, darf. Und jetzt ist sie halt in so einer untergeordneten Rolle und ist auch sehr hilflos, weil sie diese Macht halt einfach nicht beherrscht. Und dieses Spannungsfeld da, das da entsteht, fand ich super.
Und man muss ja an der Stelle noch eins sagen, sie hat ja, also Ahsoka hat ja in dieser Szene das Wichtigste überhaupt gesagt, und zwar Heir to the Empire. Das ist ja das Allerwichtigste, dass sie das überhaupt in der Szene gesagt hat.
Ja.
Musste ich jetzt mal kurz noch einwerfen.
Ja, absolut. Ich meine, wir haben den Podcast ja nicht umsonst so genannt. Es war eiskaltes Kalkül.
Mein erster Gedanke war dann auch schon direkt, wie kann man das irgendwie rausschneiden und vielleicht für ein cooles Intro im Podcast verwenden, Ahsoka, die irgendwie Heir to the Empire sagt. Das war schon Gänsehaut pur.
Wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, wenn man mal die Star Wars-Historie und die Historie aus dem Expanded Universe nimmt, dann ist Heir to the Empire ungefähr 20 Jahre nach den Filmen ja der Moment gewesen, wo Star Wars aus dem Winterschlaf wieder aufgewacht ist oder geholt wurde. Ja? Also die Bücher von Timothy Zahn waren ja eigentlich die Initialzündung für das erweiterte Universum. Da gab es früher auch schon so ein paar Sachen, Splinter of the Mind's Eye und so, aber der prägende Moment war dieses Buch. Und ich frage mich die ganze Zeit, wird Ahsoka, also die Serie Ahsoka, auch der Moment sein, wo Star Wars ein bisschen weitergeschrieben wird, abseits der Filmtrilogien? Und da war ja immer schon meine Hoffnung, die Welt zwischen den Welten, erfahren wir da mehr? Bis jetzt wissen wir immer noch nicht mehr. Wir wissen ungefähr gleich viel, nämlich, dass sie mal da drin ist, dann kommen wir gleich drauf. Aber ich denke, dass Dave Filoni das nicht umsonst reingestreut hat. Das wird ihm ja gerne mal unterstellt, ja, jetzt nimmt er da wieder Legends-Elemente und Hauptsache die alten Fans holt man mit an Bord, die werden dann sowieso enttäuscht und bla und bla und bla. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, er macht das schon bewusst, um den Leuten was zu geben, aber diesen Begrifflichkeiten und wir haben es ja auch früher schon mal gesehen, um denen halt einen neuen Anstrich zu verpassen und das neu zu interpretieren und mit einzubauen wieder in Star Wars. Aber ohne böse Absicht halt.
Alles Wichtige angesprochen. Eins, was ich vielleicht noch erwähnen sollte, war, dass ich mir auch gar nicht sicher bin, ob Ahsoka immer selber so an das glaubt, was sie wiedergibt. Sie sagt es ja selber, als Sabine sie dann fragt mit diesem, dass sie auf jeden Fall Prio Nummer 1 haben, quasi den Krieg zu verhindern. Und dann meint sie ja, ob sie wirklich daran glaubt. Und dann sagt Ahsoka halt sinngemäß, wenn so viel auf dem Spiel steht wie aktuell, dann muss ich daran glauben. Also sie ordnet ihre persönlichen Gefühle da halt einfach komplett unter. Und ich denke, das ist auch ein guter Rückbezug, gerade auf Anakin. Also wir wissen ja jetzt nicht ganz genau, was dazu, wir wissen nicht, ob Ahsoka weiß, was tatsächlich zu Anakins Fall geführt hat. Aber es geht zumindest ganz klar in die Parallele rein, dass sie halt im Vergleich zu ihm, der ja wegen seinen persönlichen Gefühlen zu Padme alles, was in der Galaxis noch wichtig war, ausgeklammert hat und nur selbstsüchtig an sich selbst gedacht hat. Und sie versucht halt hier jetzt ganz krass als lebendes Beispiel voranzugehen und eben zu sagen, nein, wir müssen alles, was uns selbst betrifft, hinten anstehen. Es ist egal, was aus mir wird. Wichtig ist nur, dass nicht einfach diese Schreckensherrschaft des Imperiums irgendwie in der Galaxis nochmal zurückkommt. Und das macht für mich Ahsoka als Charakter halt einfach auch so, so spannend. Gleichzeitig glaube ich aber halt auch immer noch, dass es wie so eine Art Hülle ist, hinter der sie sich versteckt oder in der sie sich befindet, weil sie immer noch so unter diesen ganzen Traumas, die sie da erlebt hat, Ende der Klonkriege, die Klone sind gestorben, Anakin wurde zu Vader, alles, was sie in Rebels erlebt hat. Sie versteckt sich da, glaube ich, hinter einer Mauer und ich vermute mal, die wird alsbald eingerissen und wir sehen die richtige Ahsoka dahinter wieder, die halt auch irgendwie ein bisschen mehr Gefühle zulässt. Und wir sehen es hier und da immer mal wieder ein bisschen durchblitzen, zum Beispiel als Sabine und Ahsoka dann sich aufmachen im Wald und Ahsoka sich so umdreht und zu Hu Yang da hinlächelt. Das war für mich 1:1 einfach die Clone Wars Ahsoka und da habe ich mich mega drauf gefreut und ich hoffe einfach, dass wir ja von ihr in Zukunft auch noch mehr sehen und nicht nur diese stoische Meisterin Ahsoka, die eher ja keine Gefühle zulässt.
Man muss ja auch sagen, Ahsoka zu dem Zeitpunkt ja keinerlei Familie oder sowas. Also wir haben das auch in Tales of the Jedi gesehen. Immer wenn sie irgendwo ist und sich jemandem anvertraut, dann bringt sie die Leute auch gleichzeitig irgendwie in Gefahr. Dann tauchen halt Inquisitoren auf und so weiter. Und sie ist immer allein. So, sie hat niemanden mehr, der ihre Situation versteht, alleine schon aus der Position einer Jedi heraus. Ja, Sabine ist das beste Beispiel, die versteht einfach nicht, wie man die Macht benutzen kann. Und auch eine Sabine hat vielleicht nicht die Perspektive, die eine Ahsoka hat, hinsichtlich des Jedi-Ordens oder ich sage jetzt mal eines galaktischen Konflikts. Klar, die kennt den Krieg auf Mandalore, die kennt den Kampf gegen das Imperium, aber irgendwie war das ja immer ein bisschen kleingliedriger in Rebels aus der Perspektive einer Rebellenzelle heraus und nicht aus der Perspektive eines mächtigen Jedi-Ordens, eines Generals, die tausende von Klonkriegern kommandiert und die da ganze militärische Operationen leitet. Ne? Und das hört dann erst auf, also man müsste da jetzt springen, aber als sie jetzt wirklich auf Baylan trifft, finde ich, merkt man schon ein verändertes Verhalten, auch wenn sie sich Mühe gibt, sich das, was er sagt, nicht zu Herzen zu nehmen. Ich fand, es klappt nicht. Also sie ist da schon unausgeglichen und das nimmt sie schon mit, was er sagt. Wir kommen ja dann später noch auf die Szene. Wenn wir einen Schritt zurückgehen, der Kampf gegen den Inquisitor, da hatte ich den Eindruck, dass sie sich sehr sicher ist, weil das eben was war, was sie schon x-mal gemacht hat. Da hatte ich eben den Eindruck, dass die Situation nichts Neues für sie ist und auch dieser Achtung, Spoiler, für Rebels Staffel 3 oder 4, weiß ich nicht mehr, dieser Move, dass sie da ganz still steht mit erhobenem Lichtschwert und dann mit einem Streich den Inquisitor ja quasi den Bauch aufschlitzt, das ist ja sehr ähnlich zu dem, wie Obi-Wan gegen Maul kämpft. Da hatte ich schon den Eindruck, dass sie als Kriegerin und auch als jemand, der Machtfähigkeiten hat, sehr sicher ist, dass sie gewisse Situationen halt einfach im Griff hat. So wie zum Beispiel gegen so einen Inquisitor zu kämpfen. Wo sie unsicher ist, ist im Umgang mit anderen Menschen, dass es ihr schwierig fällt, oder anderen Personen, dass es ihr eben schwierig fällt, sich vielleicht in andere Leute hineinzusetzen, dass sie immer in ganz großformatig denkt, immer in kosmischen Konflikten, sie möchte da einen gigantischen Krieg verhindern, sie kämpft ja nicht gegen irgendwelche hinterbliebenen Kommandanten von einem Sternzerstörer, sondern gegen Großadmiral Thrawn, ja, das ist ja die größte Bedrohung, die jetzt noch irgendwie da sein kann. Und da ist sie halt sehr gefangen in dieser Rolle und sie kann sich aber auch niemandem anvertrauen. Es gibt halt keinen Obi-Wan, keinen Anakin, keinen anderen Jedi, kein Yoda, wo sie hingehen könnte und sagen, hey, ich brauche jetzt mal einen Rat oder so. Ja. Und sie hat ja auch von Ordens wegen her auch keine Familie mehr. So, und das, was halt der Familie am nächsten kam, war vielleicht die Rebellion oder Rex. Ja. Und die sind halt jetzt alle ja nicht mehr in der Form vorhanden. Und denen kann sie sich nicht unbedingt mehr anvertrauen.
Sprichst da was ganz Wichtiges an. Es ist mir jetzt auch erst, nachdem du das erzählt hast, so richtig klar geworden. Die Parallele zum Kampf mit Obi-Wan und Maul. Obi-Wan steht da einem seiner größten Widersacher gegenüber, der dafür verantwortlich ist, dass zwei der wichtigsten Personen in seinem Leben nicht mehr am Leben sind, und trotzdem schafft er es, komplett den kühlen Kopf zu bewahren und über dem allen zu stehen wie ein wahrer Jedi-Meister. Und das ist der Unterschied, den wir hier zu Ahsoka sehen. Wir sehen sie in Tales of the Jedi oder eben hier der Kampf mit Marrok, dass sie das auch kann, wenn sie gesichtslosen Antagonisten gegenübersteht, dann schafft sie es, auf die Lehren der Jedi und alles zu vertrauen. Aber später im Kampf mit Baylan, der sie dann offensiv extra teased mit dem Fall von Anakin, dann sieht man, wenn sie ihre eigene Gelassenheit verrät und da die persönlichen Dinge mit ins Spiel kommen, dass sie die eigenen Lehren, die sie vorher noch in dieser Kampfszene groß an Sabine predigt, dass sie unausbalanciert wird, wenn sie quasi keine innere Ruhe hat und solche Dinge. Wenn sie die nicht beachtet, dann geht es halt gewaltig schief, was sie dann später selbst am eigenen Leib erfahren muss. Und ich denke, das ist halt auch noch ein wichtiger Schritt hin, den sie noch vollziehen muss, bis sie wieder zurück auf dem Weg der Jedi ist. Eine Jedi-Meisterin, einfach eine wahre Jedi, oder nennen wir es Ahsoka the White aus dem Rebels-Finale. Da ist sie bei weitem noch nicht angekommen, und auch wenn sie im Prinzip weiß, woran es scheitert, kann sie irgendwie ihre eigenen Lehren in dem Moment dann nicht befolgen. Und das hast du gerade echt gut gesagt, Tom, das ist mir vorher so in dem Moment noch gar nicht so klar geworden. Und da auch wieder schön, wie sich alles irgendwie reimt, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben. Ja, geil, da ziehe ich selber noch was richtig Cooles unsere Besprechung raus jetzt. Das freut mich gerade richtig.
Man muss ja auch sagen, die Gegner, auf die Ahsoka treffen kann, da gibt es ja jetzt nicht an jeder Ecke noch Sith Lords oder irgendwelche gefallenen Jedi oder sowas. Und da kommt halt jetzt aus dem Nichts dieser Baylan daher, der ihr echt Paroli bietet. Ja, also das ist halt jetzt nicht irgendein imperialer Sturmtruppler, den sie mal so wegklatscht, sondern jemand, der offensichtlich wirklich oder offensichtlich was auf dem Kasten hat. Und ob sie damit halt dann auch so gerechnet hat, weiß ich nicht. Aber wir sind ja schon wieder, wir haben einen Riesensprung.
Wir haben unglaublich viel schon übersprungen. Gemacht, ja.
Yeah. Sorry, es hat halt so gut gepasst jetzt.
Aber. Alles gut, auch das passt ja. Ja, also ich denke, ich glaube auch, dass wir so viel zu der Szene im Wald auch gar nicht mehr besprechen müssen. Also es ist ja die Szene, ist ja die, dass Hu Yang am Außenteil des Schiffs quasi angegriffen wird von den Attentäter-Droiden, ist dann sehr cool, schafft sich zu Wehr zu setzen mit auch allen Armen, die er zur Verfügung hat.
Gibt großartige Szene.
Ja, das war etwas schade, dass ich hatte auch vermutet in dem Moment, wie es da zum Kampf, oder man hat es hat sich ja aufgebaut, die Szene, es war ja klar, es kommt irgendwie zum Kampf oder es kommt zum Überraschungsmoment, dass er sich vielleicht irgendwie mit Schwertern zur Wehr setzt, aber es ist natürlich die Frage, er lässt ja bauen, er hat ja keine, also, oder sie sind alle an Bord des Schiffs, weil da hat man in der dritten Folge auch eine kleine Szene gesehen, wo man so irgendwie zumindest die Waffenkammer sieht, vielleicht sind das ja welche gewesen, ich weiß es nicht genau. Ja, dann schafft er es ja dann, die beiden anderen, also Ahsoka und Sabine, quasi zu warnen, indem er mit einem seiner Arme so einen Motivator hinter ihm kaputt schlägt, und dann Sabine ist total genervt, sagt, hat das kaputt gemacht, und Ahsoka weiß aber direkt, hey, da ist was passiert. Und dann kommt ja so eine coole Szene, so dieser Kampfmoment, Mandalorian und Jedi Seite an Seite, super cool inszeniert. Also wahnsinnig großartig gemacht.
Ich habe da gerade nochmal das Zitat aus der zweiten Staffel von The Mandalorian rausgesucht. A Mandalorian and a Jedi, they'll never see it coming. Das war damals schon eins der coolsten Zitate, und daran musste ich halt einfach auch wieder denken, wie einfach, ja, die beiden Kämpferinnen da auftreten und ganz, ganz kurzen Prozess machen mit den Attentäter-Droiden und so weiter. Also das war schon richtig geil anzusehen, und das finde ich halt einfach cool, dass wir, bevor wir die richtigen Kämpfe da sehen, einfach auch nochmal so diese kleineren Kämpfe sehen, wo wir einfach die beiden klar überlegen sehen, und dieser geile Mando-Seilzug-Move. Tom, du als Mandalorian-Experte kannst das sicher noch mehr dazu sagen, bevor ich es mit meinen Laien-Worte da zunichte mache, die Szene.
Den Seilwerfer meinst du? Ja, mich hat es ja gewundert, dass sie den nachher nicht mehr benutzt. Ne? Also der ist ja ursprünglich gedacht, um gegen Jedi eben zu kämpfen oder gegen gefallene Jedi-Padawane in dem Fall. Da nimmt sie ihn dann aber nicht her, sondern sie benutzt ihn nur, um eine dieser Wachen, über die man wahrscheinlich auch wieder eine halbe Stunde reden könnte, wegzuziehen. Ja.
Es gibt ja dann die Szene wechselt in den Wald, es wird sich verfolgt und dann kommt es ja zum Showdown zwischen Ahsoka und Marak und Sabine und Shin. Tom, du hast jetzt schon angesprochen, Ahsoka und Marak, also es war eine coole Szene. Daniel, ich musste an dich denken, weil wir haben ein Helikopterlichtschwert gesehen. Ja. Hatte kurz den Moment, wo ich mich gefragt habe, ob er jetzt zu Hause sitzt und irgendwie sauer ist oder genervt ist davon.
Solange sie nicht fliegen, ist alles okay.
Das werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr sehen, also zum Beispiel Marak nicht mehr fliegen. Ich fand es sehr stark, Tom, du hast es ja erwähnt, dieser Moment der Ruhe und dann schlägt sie mit einem oder mit einem gezielten Hieb, kann sie ihren Gegner durch die Brust schneiden. Und wie ist es euch denn ergangen in dem Moment, als ihr gesehen habt, also er ist da am Boden und alle hatten ja am Anfang, also es gab ja so viele Gerüchte, wir haben ja auch dazwischen mal miteinander gesprochen, ob das eventuell Galen Merrick ist, also Starkiller aus Force Unleashed, weil Sam Witwer in den Credits steht, oder ist es eventuell Barriss Offee war ein Plan und ein Klon von Ezra und ach, weißt du, alles Mögliche. Und dann gibt es diese schöne Meme, wo man Dave Filoni sieht, der ein Schild hochhält, wo drauf steht Your Merrick Theory Sucks. Also ich glaube, wenn er das wirklich gemacht hätte, dann wäre das einfach, ja, das wäre super gewesen. Marak wird getötet. Marak explodiert förmlich mit einem Schrei, den ich persönlich aus The Clone Wars kenne, und zwar aus dem Moment, wo die Nachtschwestern quasi ihre Zombies erwecken, weil die schreien ähnlich. Ja, weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt. Ja. Und dann zerplatzt ja quasi das Ganze, also aus der Rüstung raus wird es ja quasi wie so eine grüne Staubschicht, die sich dann irgendwie verteilt. Jetzt im Nachgang würde ich sagen, ist das ein Nachtschwester-Zombie gewesen? Ich meine, wir haben eine Nachtschwester, die hätte einen erwecken können. Ist es das oder ist es vielleicht was ganz anderes? Was denkt ihr?
Also allein farblich ist ja der Color Code passend. Also ich denke schon, dass da irgendwie Nachtschwestern-Magie mit drin war. Aber wie genau? Keine Ahnung. Das ist dann wieder so ein Moment, wo man wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren irgendein Buch bekommt, in dem die Geschichte von ihm erklärt wird oder irgendein Comic oder so, wie es dazu kam, könnte ich mir gut vorstellen.
Aber das finde ich dann auch perfekt. So eine One-Shot-Comic-Adaption von so einem Charakter, das finde ich immer, für sowas sind Comics auch gemacht. Das ist so, ich finde, man kriegt alle Infos, die man braucht. Und wenn man so ein richtiger Nerd ist und sagt, ey, ich will jetzt aber noch mehr wissen, dann so ein kleines Comic-Heftchen, das wäre schon geil. Und ja. Ich muss auch sagen, ich finde es besser wie jede Theorie. Wenn ja jetzt rausgekommen wäre, keine Ahnung, es wäre, da gab es ja alles Mögliche. Ein böser Kanan, das fand ich so am witzigsten. Oder ja, Ezra oder so, dachte ich, oh nee. Und ich war mir aber auch ziemlich sicher, dass sowas in der Richtung einfach nicht kommt. Ich habe jetzt nicht mit sowas gerechnet, aber ich dachte auch nicht, dass da jetzt der krasse Reveal kommt. Ich fand es eher richtig geil. Wir haben ja jetzt irgendwie schon so die Renaissance der Nachtschwestern nach Jedi Survivor, wo wir ja richtig geile Moves da sehen. Jetzt hier noch sowas. Und es teast für mich vor allem an, wartet ab, was hinter Morgan Elsbeth da noch steckt. Also ich glaube, die wird in dieser Staffel noch mehr tun, wie auf der Brücke oder auch in einem Steinkreis rumzustehen und grimmig zu gucken. Ich hoffe und glaube, dass wir sie da auch einfach nochmal in Action sehen und ein paar richtig geile Night Sister Kampftechniken und solche Dinge zu sehen bekommen.
Ich sehe es am Ende kommen und Thrawn erschießt sie dann einfach. Das wäre so ein typischer Thrawn-Move, weil er ja quasi das hat, was er bekommen hat, und zwar vielleicht dann seine Freiheit, seinen Weg zurück. Und ich meine, die Nachtschwestern wurden ja offiziell vom Imperator, also von damals noch von Darth Sidious getötet, oder man hat sie töten lassen. Das ist ja nun mal auch ein Befehl, der ja irgendwo vielleicht auch für Thrawn noch gilt. Wer weiß? Also wenn es stimmt, hier habt ihr es als erstes gehört.
Ja, obwohl er ist ja auch bekannt für jemand, der keine Ressourcen verschwendet. Aber
auch das stimmt, ja.
Also der What the fuck-Moment war auf jeden Fall da bei mir. Also dass diese Rauchwolke da rausgequollen ist, fand ich richtig cool eigentlich, möchte ich echt sagen.
Sinn macht's auch in dem Hinsinn, finde ich jetzt, weil wir sehen tatsächlich Marok das erste Mal, nachdem Morgan schon befreit wurde. Am Anfang sind's nur Shin und Baylan und da ist es alles wieder sehr schlüssig erzählt. Auf einmal ist der da halt auch einfach da, ohne Erklärung, und genauso verschwindet er wieder. Und es wird ja oftmals kritisiert, dass Star Wars dieses, wie nennt man es, nonverbales Storytelling, dass immer so viel Exposition-Zeugs da gelabert werden muss und so, was mich jetzt generell nie so groß stört, aber es gibt ja genug Filmkritiker, die Star Wars oder gerade Dave Filoni das immer so ein bisschen vorwerfen. Da fand ich es hier mal wieder irgendwie, ja, ein smarter Konter. Diejenigen, die in der Lore vertraut sind, wissen, es hat irgendwas mit den Nachtschwestern zu tun. Und alle anderen, ja, die sind halt ein bisschen ratlos. Aber ich finde das irgendwie auch cool, weil man muss ja auch nicht jedes Mysterium immer so direkt erklären. Und ja.
Sollen wir jetzt zum Elefanten im Raum kommen?
Wir haben noch den Kampf Shin gegen Sabine. Das sollten wir auch auf jeden Fall mal noch kurz erwähnen. Ich glaube, wichtig ist hier einfach auch nochmal zu erwähnen, dass im Kampf Shin gegen Sabine keine Machtkräfte benutzt. Es wird zwar wieder so ein wenig suggeriert, sie versucht es, aber sie schafft es nicht. Kontert das Ganze dann geil mit ihren Rocket-Launchern da aus dem Armgelenk. Das fand ich schon einen ziemlich geilen Move. Und im Prinzip kann man sagen, Sabine hat definitiv dazugelernt im Vergleich zu ihrem letzten Duell. Sie hat ein bisschen trainiert. Sie hat jetzt auch ihre Beskar-Rüstung an und konnte den ein oder anderen Move hier auch gut abwehren. Aber im Endeffekt denke ich, das war nicht das letzte Duell zwischen den beiden. Und Shin macht sich dann auch schnell aus dem Staub und denkt, es gibt Wichtigeres zu tun, wie hier mit Sabine weiterzukämpfen. Und ich glaube, dann sind wir eigentlich auch schon angekommen, wenn ihr keine Einwände habt, beim Kampf Baylan gegen Ahsoka.
Ich habe Einwände, es tut mir wirklich leid. Aber ich kann nicht über den Helmverlust sprechen. Also ich verstehe ja, dass man da eine tolle Schauspielerin hat, wo man einfach möchte, dass man auch die Gesichter beim Kampf sieht. Aber aus Lore-Perspektive ist das so absoluter Schwachsinn, dass die gegen einen Baum geschleudert wird und dann ihren Helm verliert. Also keinem Motorradfahrer auf unserer Welt würde sowas jemals passieren. Also da muss es schon richtig Rums machen und dann ist aber auch nichts mehr übrig von der Person. Und die verliert als Mandalorianerin einfach ihren Helm. Okay, lassen wir das einfach so stehen. Ich möchte mich nicht allzu lange damit befassen oder mich darüber ärgern müssen. Aber ich finde, das war totaler Quatsch. Also dann lass den Helm im Raumschiff liegen oder kämpft damit. Also wir haben beides schon erlebt. Mandalorian, da sehen wir, was weiß ich, in der ersten Staffel 95% den Hauptcharakter mit Helm auf. Auch bei Bo-Katan, die hat ihren Helm halt mal liegen lassen, weil man wollte, dass Katie Sackhoff wahrgenommen wird. Verstehe ich alles, aber dann spart ihr solche Szenen. Also das ist wirklich der einzige kleine Kritikpunkt an der Folge, den ich habe. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, dass diese krassen Krieger, deren ganze Ausrüstung darauf ausgelegt ist, gegen Jedi zu kämpfen, ihren Helm verliert. Thema beendet.
Ist auch okay. Ich glaube, Tom, du hast hier gut unseren WhatsApp-Verlauf direkt nachdem wir alle die Folge geguckt haben, wiedergegeben. Und ich glaube, damit wurde da auch alles gesagt. Und ja, wir springen zu Ahsoka gegen Baylan. Auch hier wieder. Wir haben es ähnlich vorhin erwähnt, zwei wahre Meister ihrer Kunst stehen sich gegenüber, tasten sich erstmal ab. Wir erfahren im Gespräch, dass Baylan Anakin definitiv gekannt hat. Er weiß auch von Ahsoka und er weiß, dass Anakin immer nur gute Worte für sie hatte und sie in höchsten Tönen mehr oder weniger gelobt hat. Er kennt auch ihre Geschichte, dass sie den Jedi-Orden verlassen hat, was wahrscheinlich auch so gut wie jeder Jedi kennt, weil ich meine, wenn der quasi Auserwählte und einer der damals größten Jedi, wie er ja auch im Orden bekannt war, Anakin, einfach da seine Schülerin verliert, dann wird es wohl mit Sicherheit nicht nur ein kleines Gerücht am Rande sein, sondern das wird wohl jeder im Orden mitbekommen haben, was denn da so passiert ist. Von mir will ich nur einfach nochmal sagen, ich fand den Kampf mega geil inszeniert. Ich war selten so begeistert, wie wuchtig dieser Baylan da sein Lichtschwert geführt hat und wie man einfach ganz klar gesehen hat, es sind zwei Seiten, die unterschiedliche Kampftechniken verwenden Und es gab da ja einfach einen richtig, richtig guten Schlagabtausch. Mir fehlen da so ein bisschen die Fachbegriffe. Ich würde mich da noch gern mehr in Schwertkampftechniken reinstürzen. Aber es hat sich für mich halt einfach so angefühlt, wie gib denen zwei Samurai-Schwerter oder bei Balen vielleicht so ein europäisches Breitschwert aus dem Mittelalter. So hat sich's eher ein bisschen angefühlt. Und lass die zwei kämpfen und so irgendwie sieht's dann auch aus. War geil.
Ich fand auch, also hier kommt noch mal, wir haben vorher schon über diese ganzen Schwertkampf-Stances gesprochen. Das hat ja, also das kann man hier extrem gut beobachten. Man konnte das schon beim Kampf zwischen Merrick und Ahsoka sehen. Und hier jetzt noch mal, und da gebe ich dir recht, das ist ein Hühne, der Typ. Ich hatte auch den Eindruck, dass sein Lichtschwert auch etwas wuchtiger ist als die Klinge von Ahsoka. Und man spürt richtig, was für eine Wucht hinter diesen Schlägen steckt. Und es ist ja für ihn ein leichtes, Ahsoka auch immer wieder wegzudrängen oder die Klinge da zu parieren. Das fand ich echt super cool anzuschauen. Und was mir auch aufgefallen ist, also wenn man mal so Bilder von echten Samurai anschaut oder von so Schwertkampfschulen, diese Stellungen, die passen wirklich gut. Und bei Sabine passen die nicht so gut. Also die hat keinen so sicheren Stand und die steht nicht so breit und solide da, wie Ahsoka und Balen das tun. Oder auch Shin. Also das fand ich echt auch wieder sehr akkurat und gut eingefangen, das Ganze.
Was ja im Hintergrund passiert, das ist ja quasi um diesen Kampf herum oder um diese beiden Kämpfe herum, ist es ja so, dass wir in einer Szene vorher gesehen haben, wie Morgan Elsbeth diese Kugel, die wir aus der ersten Folge kennen, quasi als Navigationskugel auf einen Stein packt mit Magie der Nachtschwestern, quasi eine Portalinformation generieren lässt. Und das läuft ja im Hintergrund des Kampfes quasi, also es gibt einen Upload auf die Eye of Sion. Das ist ja etwas, was die ganze Zeit mitläuft im Hintergrund, was man nicht vergessen darf. Das heißt, dieser Kampf ist eigentlich mehr, also Ahsoka merkt, okay, ich muss was tun, sie muss diese Kugel irgendwie rausnehmen. Und das heißt, am Anfang ist es eher so ein, man tastet sich ein bisschen aneinander ran. Ahsoka hat als erstes zugeschlagen, muss man hier an der Stelle aber sagen. Und dann merkt sie, okay, die Zeit wird knapp. Also man hat den Eindruck zumindest, weil dann plötzlich versucht sie dann auch an Balen vorbeizukommen und sich diese Kugel zu schnappen, bis sie es dann halt irgendwann nach diesem ganzen Hin und Her ja auch schafft. Und offenbar ist diese Kugel so heiß oder so mit irgendeiner Energie gefüllt, dass sie sich ja förmlich verbrennt. Und jetzt weiß ich nicht, ob es euch aufgefallen ist, sie hat ja, man sieht es in einer kurzen Szene darauf, hat sie ein paar Male auf der Hand, die quasi, also man hat den Eindruck, sie hat die Karte der Kugel in ihre Hand gebrannt bekommen. Das hat mich so ein bisschen an Kevin allein zu Hause erinnert. Kennt ihr die Szene, wo mit dem M auf der Hand, ja? Aber das wäre jetzt zumindest auch eine Möglichkeit zu erklären, wie man, wenn man den Verlauf der Geschichte jetzt ja weiter auch sich anschaut, dass nach dem Kampf wird ich darf jetzt nicht zu weit vorweggreifen. Also der Kampf wird in dem Moment beendet, als Ahsoka in die Ecke gedrängt ist von Balen. Sie hat die Karte entwendet, sie hat sie dann fallen lassen, weil sie Schmerzen hatte. Und Balen treibt sie nicht in die Ecke, sondern an eine Klippe. Und im Hintergrund taucht dann Sabine auf und zielt mit ihrem Blaster auf die Karte und sagt, sie soll weggehen. Und das finde ich auch etwas, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen. Da steht Sabine mit dem Blaster auf diese Kugel gerichtet und sagt, geh zurück von ihr, sonst zerstöre ich die Karte. Und Balen ist so geil und schlägt einfach nochmal zu. Also das, was wir vorhin gesagt haben, einfach einen Schritt voraus sein. Weil ganz ehrlich, was es juckt ihn wahrscheinlich gar nicht, ob sie die Karte zerstört, weil das kriegt man dann vielleicht eh noch irgendwie hin. So viel haben ja nicht mehr gefehlt. Aber das fand ich eine coole Szene.
Ich glaube einfach, dass Balen in allem, was er tut, eine ziemliche Sicherheit ausstrahlt. Und der weiß einfach ganz genau, er hat Sabine direkt durchschaut, die zerstört diese Kugel nicht. Wir sehen auch später, dass er so eine Art Fähigkeit hat, wo er scheinbar so ein Echo der Macht wahrnimmt und im Prinzip so eine Art Gedanken lesen kann, Gefühle der anderen fühlen kann. Und ich glaube einfach, der wusste direkt, mit Sabine, die nimmt es nicht ernst. Du hast es schon gesagt, er schlägt Ahsoka da nieder, sie fällt von der Klippe. Und Baylan redet mit Sabine ganz entspannt, macht erstmal auch sein Lichtschwert wieder an den Gürtel. Und ja, er weiß einfach, im Prinzip habe ich das Gefühl, er hat die Situation in dem Moment schon unter Kontrolle, in dem Ahsoka weg ist. Und ich glaube, er weiß genau, wie er Sabine dazu bringt, seinen favorisierten friedlichen Weg zu wählen, wie er es halt auch schon vorher mit Ahsoka hat. Ich hatte so das Gefühl, er ist halt jemand, er kämpft nur dann, wenn es sein muss. Aber wenn es muss, dann mit allen Mitteln. Aber erstmal wird geredet und er lässt sich erstmal auch nicht so richtig aus der Ruhe bringen. Das macht das Ganze immer sehr spannend. Was ich auch nochmal ganz kurz erwähnen möchte, was man echt nicht vergessen darf. Als Shin auftaucht, denkt Ahsoka ja scheinbar, dass Sabine im Kampf ihr unterlegen ist. Und sie packt sie da und schleudert sie mit der Macht einmal gegen diesen Felsen und lässt wirklich ihrer Wut da freien Lauf. Das haben wir so von Ahsoka auch noch nicht gesehen. Und es passt auch halt zu meiner Erzählung von vorhin, dass ich halt glaube, dass sie nicht so gefestigt ist, wie sie sich nach außen immer gibt. Und dass der in ihr ziemlich was brodelt und das alles irgendwie noch raus muss und verarbeitet werden muss.
Was halt das super spannend ist, dass Baylan schafft es, ohne zu kämpfen, gewisse Sachen in Ahsoka und Sabine hervorzurufen und manipuliert sie richtig. Und das ist ja eine Taktik, die ein Jedi so nicht anwendet. Also Manipulation ist ja eigentlich eher so eine Sith-Nummer. Und da wird halt sehr deutlich, dass er zwar den eigentlich nicht kämpfen will, aber sich auch nicht zu schade ist, halt eben alle Mittel zu benutzen, auch wenn es jetzt nicht Jedi-Methoden sind.
Das stimmt. Also Baylan ist, glaube ich, ein sehr gefährlicher Gegner. Und ich hoffe, also ich frage mich sehr, wie man, wenn er diese Staffel überleben sollte, wie man ihn weiterschreibt, ohne Ray Stevenson als Schauspieler noch dabei zu haben, wird das, glaube ich, sehr schwer. Und dieser Mann hat diesen Charakter unglaublich gut verkörpert ihn in der Serie, ist unglaublich gut. Also die Kraft, aber auch das Majestätische, unglaublich gut gemacht, definitiv. Ja, lasst uns zum großen Finale springen am besten. Ahsoka fliegt die Klippe runter. Wir haben die Szene danach gerade beschrieben, wie, haben wir nicht ganz beschrieben. Baylan überzeugt Sabine, mit ihm zu kommen, ihm die Karte wiederzugeben, um somit quasi nach Ezra zu suchen. Er verspricht ihr, dass sie nach Ezra suchen kann oder dass sie die Möglichkeit hat, Ezra wiederzusehen. Er möchte Thrawn wiedersehen oder er möchte Thrawn treffen, wie auch immer. Baylan zerstört diese Kugel, diese Karte. Jetzt ist die Frage, reicht die Verbrennung in Ahsokas Hand eventuell, um eine Karte zu rekonstruieren? Die Szene wechselt später und ein super Moment. Also wir sehen die Klippe von oben, wir sehen, wie die Kamera ein bisschen aufs Meer hinausschwingt und plötzlich sehen wir die Leku von Ahsoka oder ein Leku von Ahsoka. Und wusstet ihr schon, wo sie ist in diesem Moment? Habt ihr es sofort gesehen oder geahnt? Also ich habe es mir so sehr gewünscht, weil wir sehen Ahsoka, nachdem sie dann aufsteht, sieht man es noch mehr in der Welt zwischen den Welten. Diesem mystischen Raum der Macht, der offenbar in zeitliche Sphären oder die zeitlichen Sphären etwas zusammenbringt. Und es ist irgendwie ein wahnsinnig großartiges Ding. Wir hatten es ja also trotzdem von Anfang an irgendwie gesagt, dass diese Welt zwischen den Welten ja ein Thema sein muss in dieser Serie, dass sie jetzt da ist, fand ich ganz toll. Dann hört man, also im Englischen und auch im Deutschen, die bekannten Stimmen, Hallo Snips. Und das ist das erste Mal, dass wir es zumindest von Hayden Christensen gehört haben, dass er Snips gesagt hat. Ansonsten war es ja Matt Lattner, genau. Der spricht ja normal Anakin Skywalker, der hat Snips natürlich schon ganz oft gesagt, aber da ist es Hayden Christensen und dann muss Ahsoka erstmal realisieren, was da passiert. Und ihr Blick ist von wo bin ich zu ach du Scheiße, hier bin ich und zu ach du Scheiße, was habe ich da gehört? Und dann sagt dann, ich habe nicht damit gerechnet, dich so schnell wiederzusehen. Und dann dreht sie sich um und sieht in das Gesicht ihres alten Meisters Anakin Skywalker. Ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke. Und Ich möchte da ganz kurz meinen Gedanken direkt loswerden, weil ich das so für mich, das für mich war das so ein Moment. Wir sehen ihn in einer bekannten Pose. Er hat offenbar die, es ist der Episode 3 Anakin, den wir auch zuletzt gesehen haben, also bevor er nach Mustafar aufgebrochen ist. Er hat seine dunkle Robe an. Über das De-Aging könnte man jetzt was sagen. Das fand ich überhaupt, das war mir scheißegal. Es sah einfach geil aus, wie man ihn da gesehen hat. Und es war dieses Lächeln, dieser Moment, wo er dann Snips an oder Ahsoka anlächelt. Und man hat so den Eindruck, sie haben sich wiedergefunden. Jetzt können sie über alles reden. Und was passiert denn jetzt? Und dann die Musik. Und dann plötzlich wechselt sie in diese Vader-Theme rein. Ja. Die Folge endet. Wie ging es euch mit Anakin Skywalker und Ahsoka in diesem Moment?
Also das, was ich vorhin beschrieben habe, diese Unsicherheit, das, was da brodelt, was hat Daniel vorher gesagt bei Ahsoka. Und da hatte ich, sie dreht sich um, sagt, Anakin. Und dann hatte ich schon das Gefühl, okay, dieser ganze Stress und diese ganze Last fällt irgendwie von ihr ab ein bisschen. Und da ist jetzt jemand, von dem sie weiß, dem kann sie vertrauen. Und muss ja noch mehr erwähnen, okay, diese traumatischen Erfahrungen, die sie davor hatte mit Vader und so weiter und so fort, das ist alles wie weggeblasen und jetzt steht ihr Meister wieder vor ihr, de-aged oder nicht. Aber dann geht das eben über in dieses Vader-Theme und dieses Imperiale. Und jetzt bin ich natürlich neugierig, was da kommt. Also es ist ja ein unheilverkündender Moment. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich lasse mich gerne überraschen. Aber mich würde es nicht wundern, wenn die Serie uns hier nochmal an der Nase herumführt und uns vorgaukelt, dass die Beziehung erstmal gut wird oder dass es das was Positives passiert und das gnadenlos in die Hose geht. Also das würde mich jetzt überhaupt nicht wundern.
Ja, ihr habt viele wichtige Punkte schon angesprochen. Ich möchte auch nur nochmal kurz erwähnen, wie ich mich da gefühlt habe. Also mir ging es da nicht anders wie bei euch. Ich habe tatsächlich auch, weil ich mittlerweile Urlaub habe, tatsächlich durchgemacht und um 3 Uhr nachts direkt die Folge angeguckt. Und ich stand da wirklich, bin aufgestanden von meinem Fernsehsessel mit Kopfhörern auf nachts und habe wirklich, ich hatte Jubelsprünge. Ich habe mich nach der Folge wirklich nicht mehr eingekriegt, weil ich tatsächlich gedacht habe, als so diese Überblendung kam mit Wasser, dass es jetzt so Meeresrauschen verläuft sich so in die Endcredits und dann heißt es ja krasser Cliffhanger und dass wir dann diese Szene hier nochmal bekommen. Wir haben jetzt tatsächlich Anakin, mit dem ich nicht so früh in der Serie gerechnet hätte, warum auch immer. Irgendwie vom Pacing davor hat sich für mich nicht so angedeutet, dass wir jetzt in einer Folge irgendwie so viel Dinge haben, über die wir reden können. Gleichzeitig hätte ich auch nicht gedacht, dass die World Between Worlds so mitten in der Staffel schon mal so eine prominente Rolle einnimmt. Und dann fand ich auch die Neuinterpretation richtig geil, dass er nicht so schwarz-weiß ist, wie es halt eben in Rebels, sondern dass eher so wie so eine Brücke oder Fäden aus Energie sah es für mich aus, wo sie sich da drauf befinden. Das hat schon eine richtig geile Optik. Und ja, dann wir sehen Anakin. Ich habe danach noch mal ein bisschen geguckt. Die Frisur sieht nahezu 1:1 so aus wie Anakin in der 7. Staffel von The Clone Wars. Ich glaube, das ist schon bewusst gemacht, dass man da seinen, weiß nicht, Scheitel oder wie man das so nennt, den haben sie genauso gezogen wie eben der animierte Anakin, was irgendwie auch schön war zum ersten Mal. Der Real-Life Anakin, der Ahsoka gegenübersteht. Und dann, ihr habt es auch angesprochen, das Vader-Theme am Ende. Ich habe das beim ersten Mal gucken gar nicht so richtig wahrgenommen, weil ich noch so unter positivem Schock stand. Aber beim zweiten Mal, im Internet haben auch viele drüber geschrieben, also ich tue es aktuell noch als eher Schatten ab, aber dass das Lichtschwert an Anakins Gürtel eher nach dem Lichtschwert von Vader aussieht. Mhm. Also ich glaube da gerade noch nicht so richtig dran, aber wie habt ihr denn das Ganze wahrgenommen? Mit dem Hauch Richtung dunkle Seite so am Ende?
Die Frage, die sich mir so im Nachgang stellt, ist ja erstmal, wie kommt Ahsoka da überhaupt hin? Das letzte Mal, dass sie da war, kam sie dorthin durch Ezra. Mhm. Jetzt steht dort Anakin und kann er sie eventuell aus einem Portal gezogen haben? Also, was ist das für ein Anakin? Also, ich meine, du hast das Internet gerade, klar, im Internet gibt es so viele Theorien aktuell. Es könnte, das ist wie Marok, ja, gleiches Prinzip, also ähnliches Prinzip.
Ist es der Sohn von Mortis oder?
Genau, ist es der Sohn, ist es eventuell die helle Seite von Anakin, die sich abgespalten hat, indem er zu Darth Vader wurde und die jetzt quasi dort in dieser Sphäre der Zeit oder in dieser Sphäre der Macht lebt, fände ich sogar noch am logischsten, die quasi dann irgendwann in Episode 6 dann wieder in ihn einfährt und dann wird er wieder zum Guten. Aber ach, das alles so, weiß ich nicht. Aber ich alleine ihn da zu sehen und die Serie war zu Ende, ich saß im Zug, ich habe es euch ja geschrieben gehabt und ich wollte jetzt einfach mein Notebook nehmen, es gegen die Wand hämmern und sagen, ich will jetzt die nächste Folge sehen, weil ich wollte wissen, wie es weitergeht. Das ist unglaublich, was diese Serie einem für ein Gefühl vermittelt, das nichts wissend. Man eigentlich, man weiß so viel und auch so gut wie gar nichts. Ja. Also ist es sehr spannend und diesen Anakin da zu sehen, das war ein krönender Abschluss für ein, es ist ja, wenn man so sagt, ein Mid-Season-Finale. Mhm. Ja, also war schon geil.
Was ich im Nachgang noch ein bisschen recherchiert habe, weil ich bin dann ja auch immer so ein sehr ungeduldiger Mensch und ich besitze zum Beispiel leider nicht die DVDs bzw. Blu-rays von Star Wars Rebels. Und hab dann aber irgendwie gelesen, dass es da ein paar geile Interviews von Dave Filoni und so noch gibt, gerade in Bezug zur World Between Worlds, weil ich halt auch so gedacht habe, wie kommt Ahsoka da jetzt hin? Gab es da ein Portal, was auch immer, wurde sie hier reingezogen? Und Dave Filoni, war mir gar nicht klar, dass er das so klar ausspricht, sagt ganz klar in den Special Features von Rebels, dass Ezra auch zum Beispiel, als er diesen Kontakt mit Yoda hatte oder als er da seinen Kyber-Kristall und sowas erhält, dass er da schon in der World Between Worlds war, er selber einfach nur nicht wusste, wie kommt er dahin? Was hat es mit dieser World Between Worlds auf sich? Und dass die Grundidee von Dave Filoni auch war, er sagt da ganz klar, für ihn ist das jetzt nicht irgendwie Zeitreisen oder was auch immer, sondern er wollte irgendwie hier visuell darstellen, wie die Verbindung in der Macht zwischen den Jedi im Prinzip stattfindet. Also selbst zum Beispiel das Finale von Star Wars 9, als wir da diesen Sternenhimmel sehen und Raider mit den ganzen vergangenen Jedis aus Vorzeiten redet, könnte im Prinzip die World Between Worlds sein. Es ist einfach diese unsichtbare Welt, die alle machtsensitiven Wesen und das ganze Universum im Prinzip miteinander verbindet. Und da bin ich jetzt echt mal sehr gespannt, wie sie das hier jetzt eben ausspielen und ob das tatsächlich so eine Art, hat man ja auch schon in Filmen oft gesehen, eine Nahtoderfahrung, die Ahsoka dann hier hineinversetzt. Auch da passt das Zitat von Anakin, der ihr sagt, dass sie mehr oder weniger früh dran ist. Das würde ja auch dann dazu passen und auch dieses ganze Gandalf-Getiese, was Filoni da schon gemacht hat. Vielleicht muss sie da jetzt so eine Nahtoderfahrung haben und irgendwie hier alles, was sie erlebt hat, erstmal verarbeiten, gemeinsam vielleicht mit Anakin, der welche Form auch immer hat, und dann wieder erwachen und ja zur wahren Größe zurückfinden und quasi dann Ahsoka the White aka Gandalf in Star Wars werden.
Also was Dave Filoni auch konkret mal gesagt hat, ist, dass die World Between Worlds ein Ort jenseits von Raum und Zeit ist und dass er eben abseits davon existiert. Und er hat auch betont, dass er keinen Anspruch hat, das so zu erklären. Also das ist zur Interpretation freigegeben und ja, macht Star Wars wieder ein Stück mystischer, haben wir schon mal, oder ich schon mal angemerkt. Und finde ich unglaublich spannend, das Ganze.
Ja, bin ich bei euch. Also ich glaube, wir können auf die nächste Folge ich glaube, da ganz gewaltig gespannt sein, aber natürlich viel mehr noch auf auch das Staffelfinale. Ist halt jetzt die Frage, wir haben ja 4 Folgen noch vor uns, wann werden wir Ezra sehen, wann werden wir Thrawn sehen, werden wir überhaupt Ezra sehen noch oder wie ergibt sich das? Wird es eine zweite Staffel geben müssen? Es sind ja so viele Fragen offen. Also, und jetzt eigentlich noch mehr, also die Serie hat es uns gerade nicht so leicht gemacht, schön zu sagen, hey, das habe ich jetzt beantwortet, das und das und das. Nein, ich habe jetzt eigentlich noch die und die und die und die und die Frage. Aber es ist halt schön, dass man Hayden Christensen jetzt weiterhin sehen kann als Anakin Skywalker. Den Hass, den er damals als junger Mann in Episode 2 und 3 so sehr abbekommen hat, primär von der alten Riege der Star Wars-Schauer. Es ist schön, was man ihn jetzt schätzt, weil er ist ein cooler Typ. Ich denke einfach, er hat das jetzt auch einfach verdient, dass er für diese Rolle seines Lebens, sage ich mal, jetzt auch einfach die Ehre bekommt, die er verdient hat.
Auf jeden Fall. Also ich war schon lange aus all den genannten Gründen nicht mehr so gespannt auf nächste Woche und was denn da tatsächlich passiert, wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, also wir haben auch schon gehört, Filoni führt selbst Regie in der nächsten Folge. Es soll eine der längsten Folgen werden, die wir bisher gesehen haben. Ich glaube, ich habe irgendwo was gelesen mit knapp 48 Minuten. Also ich weiß jetzt nicht, ob da Credits dabei sind oder nicht, aber auf jeden Fall wird sie schon mal locker 10 Minuten länger wie die aktuellen Folgen, die letzten beiden. Das ist schon mal sehr schön. Und ich glaube, da gibt's viel, viel Stoff in den nächsten Wochen, über den wir reden können. Ich freue mich da einfach unglaublich drauf.
Auf jeden Fall. Vielleicht, wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt haben wir mit dieser Folge oder mit dieser Serienbesprechung die letzten zwei Folgen besprochen. Haben wir einen Plan für die nächsten Folgen?
Also ja, ich glaube, der ganz grobe Plan ist, ich verabschiede mich jetzt am Freitag erstmal in den wohlverdienten Urlaub nach Portugal, werde aber natürlich dort fleißig Ahsoka weitergucken. Und du bist, habe ich so ein Echo in der Macht wahrgenommen, nächste Woche bei Thilo Grimm, bei Antana Alderan zu Gast.
Und das ist richtig.
Und wir es dort über die Folge reden. Das heißt, ich freue mich schon sehr darauf, vielleicht auf dem Weg in den Urlaub euch beiden dann zuzuhören, wie ihr über diese Folge redet. Und so der ganz grobe Plan ist, dass ich, wenn ich in zwei Wochen wieder da bin, wir dann vermutlich über die Folge nächste Woche und die Folge darauf, also wieder zwei Folgen am Stück besprechen werden. Aber nagel mich hier jetzt nicht fest. Vielleicht ändert sich da auch noch was, aber das wäre so ja der grobe Plan.
Das klingt gut. So sollten wir das tun. Ja, genau. Also wer Lust hat, da nächste Woche schon am Donnerstagmorgen schon meine Gedanken und die Gedanken von Thilo Grimm von Antenne Alderaan zu der 5. Episode zu Ahsoka zu hören, kann das gerne machen. Also da ein Shoutout in diese Richtung. Und ansonsten bleibt uns natürlich treu und hört hier auch gerne rein, wenn wir das nächste Mal online gehen wenn wir das nächste Mal live gehen und euch was erzählen. Dann gibt's noch Planungen. Ich habe es jetzt zumindest schon über unsere Instagram-Seite angeteased. Wir werden Charakterporträts machen oder ich werde Charakterporträts machen. Das erste ist auch mehr oder minder schon fertig. Da hat ja die Mehrheit Mara Jade Skywalker sich ausgesucht. Das wird kommen. Und wenn das gut Anklang findet, dann werden wir da auch in der Richtung weitermachen. Ansonsten gibt's auch immer weiterhin noch ein paar von den Cost-Talks. Da werde ich jetzt auch immer noch mal den einen oder anderen mit reinbringen. Ja, also ich glaube, ihr habt hier eine ganze Menge zu hören und wir werden auch natürlich, wir hatten es ja schon im Vorfeld angekündigt, sobald Ahsoka durch ist im Oktober, werden wir dann auch nochmal in andere Themen mit einsteigen. Dann wird es nochmal sehr viel spannender werden, denke ich.
Ja, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, Dennis, du bist der 24. September, glaube ich, bist du in Speyer auf...
Am 23. Samstag.
Okay, dann, aber an den beiden Tagen ist es 23. und 24. Und du bist samstags vor Ort dort?
Ich bin samstags vor Ort, genau, auf den Sci-Fi-Tagen in Speyer. Und da werden ganz viele Cosplayer auch vor Ort sein. Und da werde ich vor Ort sein. Ich werde Sticker dabei haben. Ich werde Tassen dabei haben. Ja, also cool. Ich werde auch ein T-Shirt anhaben, an dem man mich erkennen kann. mit Logo, mit unserem Logo drauf. Also wer mich dort sieht, der kann sich gerne melden, kann einfach mal sagen, hey du, ich habe das gehört, dann gibt's auf jeden Fall eine Kleinigkeit in die Hand.
Ja, ich schaff's leider nicht eben, weil ich im Urlaub bin, obwohl ich nur eine halbe Stunde von Sinsheim entfernt wohne, aber ich glaube, nächstes Jahr werde ich da auch wieder am Start sein und bin gespannt, Dennis, was du da zu berichten hast.
Ich auch.
Wir wollten auch ursprünglich nach Speyer kommen und auch auf die Comic-Con in Stuttgart im Dezember. Aber wir werden jetzt beides nicht machen, aus logistischen Gründen. aber ja, wir sehen uns dann nächstes Jahr im Mai in Köln.
Yay. So wird's sein.
Hey! Ja, dann danke an alle, die uns hier wieder zugehört haben. Und da bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen, und zwar, ja, möge die Macht mit euch sein.
Immer.
Immer. Bis dann!
Ciao.
Adieu.